Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Montagabend, 19 Uhr, das heißt, es ist höchste Eisenbahn für die Footballerei. Wir haben unsere Pforten für euch geöffnet und unter anderem empfängt euch heute auch Max.
Hallo, geht los.
Max, schön, dass du dabei bist. Wir wollen nachher unsere Needs-Preview fortführen. Das haben wir jetzt schon seit 2 Wochen gemacht. Heute sind die Nord-Divisionen dran. Also wir werden über die Steelers und Packers und so weiter sprechen. Vorher freuen wir uns aber noch, einen Gast per Skype dabei zu haben. Nämlich Čelko Karajča ist heute dabei. Moin, Čelko.
Hallo, moin, moin.
Čelko ist CEO oder wie man früher gesagt hat, Chef der neuen European League of Football. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Ab Mitte Juni gibt es eine neue europäische Football-Liga, in der unter anderem Coach Esume der Commissioner ist. Wir haben in den vergangenen Wochen schon ein bisschen im Clubhaus angefangen, uns dieses Thema vorzuknöpfen und finden, es ist jetzt an der Zeit, das auch mal in der Live-Sendung, im Rahmen dieser Live-Sendung zu machen und freuen uns daher sehr, dass Čelko uns zur Verfügung steht und uns ein paar Einblicke gibt über den Stand der Dinge, was denn da so auf uns zukommt. Mehr denn je gilt heute das Motto, wir machen das nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Also wenn ihr eine Frage habt an Čelko, dann schreibt es in die Kommentare. Hallo YouTube, hallo Twitch, egal auf welcher Plattform, wir leiten sie dann ASAP und direkt an Čelko weiter. Vielleicht einleitend ein paar Sätze zu dir, Čelko. Du hast eine lange Historie im Sport, im deutschen TV hinter dir, warst Geschäftsführer beim DSF, warst Geschäftsführer bei Sport1, bei der Pro7Sat1 Deutschland GmbH, bist also federführend dafür verantwortlich, dass die NFL in Deutschland wieder ins Schaufenster gestellt wurde und RAN NFL auch so erfolgreich wurde und hast dich dann aber vor einem Jahr entschieden, die Pro7-Gruppe, Pro7Sat1-Gruppe zu verlassen und hast die SEH Sports und Entertainment Holding mitgegründet, die unter anderem jetzt hinter der ELF steckt. Vielleicht ganz am Anfang, ganz rudimentär die Frage, warum jetzt der Start einer europäischen Football-Liga, 17 Jahre nach dem Aus der NFL Europa, und wie ist so ganz allgemein Stand der Dinge? Mitte Juni wollt ihr ja mit 8 Teams, davon 6 in Deutschland, 1 in Polen und 1 in Spanien loslegen.
Also warum jetzt? Die Frage, ich glaube, manchmal braucht es ein bisschen Zeit, um ein bestimmtes Umfeld zu schaffen, damit dann wiederum ein Produkt, das dann auf einmal wie selbstverständlich wirkt, tatsächlich platziert werden kann. Und du hast angesprochen, das letzte Spiel der NFL Europe war, glaube ich, 2007. Und sind jetzt 14 Jahre her. Dazwischen ist eine Menge passiert. Und da braucht man vielleicht, das eine ist die Emotion und das andere ist ein bisschen Analytik, wenn man tatsächlich auch Football, auch wenn es hart fällt, wenn man jetzt ein begeisterter Fan ist, wenn jemand dann als von sowas als Produkt redet. Aber wenn man mal die Football-Geschichte und NFL einfach als Produkt tatsächlich betrachtet, was dann den Zuschauern angeboten wird, dann muss man sich angucken, in dem Markt, in dem wir uns bewegt haben, 2007, das Finale damals, Galaxy gegen Sea Devils, wurde von knapp 50.000 zahlenden Zuschauern gesehen. Das bedeutet, es waren offensichtlich genügend Menschen, die damals auch schon ins Stadion gehen wollten und die diesen Event erleben wollten. So. Gleichzeitig war aber damals der Markt im Grunde genommen, also sprich TV-Markt und die Coverage, die wir hatten mit Football, tatsächlich deutlich unterausgeprägt. Also ich glaube, damals lief noch bei Premiere das Monday Night Game als einziges Vehikel, wo du Football gucken konntest, und das war's. Das heißt, im Grunde genommen war die Begeisterung vor Ort schon da. Das Event war super, aber die breite Masse fehlte im Grunde genommen, wo du das ganze Thema auch weiterhin mitleben konntest und auch außerhalb dieses einen Spiels dich dafür begeistern konntest. So, und in den letzten 14 Jahren ist eine Menge passiert, vor allen Dingen in den letzten 4-5 Jahren im Bereich Football, dass die Bewegung ist rübergeschwappt. Es gibt verschiedene Gründe. Fernsehen auf der einen Seite, Social Media, Greifbarkeit, Information, Nähe, Unmittelbarkeit, Emotionen kann leichter transportiert werden. All das ist so eine Mixtur. Und man muss sagen, in dieser Mixtur macht die NFL einen extrem geilen Job. Das gepaart zusammen mit den letzten Jahren, was Pro7 und Pro7 Max gemacht haben, hat dazu geführt, dass sogar dann das Ganze rübergesprungen ist, der Funke, tatsächlich auch in die Vereine, in die Bewegung. Es melden sich immer mehr junge Menschen an, die Bock haben, Football zu spielen. Das heißt, es baut sich etwas an der Basis auf. Und wenn ich das jetzt alles mal zusammenziehe und sage, spielen, Spaß auf das Spiel Football an sich zu erleben in Eventcharakter, dann war für uns jetzt tatsächlich die Zeit reif zu sagen, okay, neben der NFL verträgt dieser Sport durchaus auch noch ein paar Spiele mehr, auch eine europäische Liga, wenn die NFL gerade nicht spielt, um da erfolgreich zu sein. Und deswegen gerade jetzt starten wir die Football-Geschichte, weil wir glauben, genau jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass du neben der NFL jetzt anfängst, auf höherem Niveau, auf professionellem Niveau, eine weitere Liga aufzubauen.
Der Vergleich zur NFL Europa liegt ja auf der Hand, weil es eine Europa-Liga ist. Trotzdem werden sich die Ligen ja grundlegend unterscheiden. Du hast ja auch in der NFL Europe damals gespielt für Ryan Fire. Das war ja eine Liga, wo vor allem die amerikanischen Spieler ins Schaufenster gestellt wurden, die Spielpraxis sammeln sollten. Und dann gab es noch so ein paar Nationals. Jetzt ist es ja genau andersrum. Jetzt sind es nur 4 Importspieler. Wie bewertest du das, dass jetzt so eine Liga wieder zurückkommt, auch wenn sie sich grundlegend erstmal zumindest unterscheiden werden?
Genau, also der Unterschied, der muss klar sein, dass wir damals als es 95 wieder losging, es gab ja schon Anfang der 90er schon mal 2 Jahre World League, dann kamen sie 95 wieder zurück. Und da waren ganz viele Allocated-Spieler, also Spieler, die schon in den NFL-Teams waren, vielleicht so auf ihrer Position die Nummer 2 oder Nummer 3 gewesen sind und dann eingestiegen sind und dann noch ein bisschen Spielpraxis zu bekommen. Eigentlich sollte es ja auch ein bisschen mehr so weniger so eine Quarterback-Schule sein. Wir hatten ja bei Düsseldorf auch Gino Toretta als Heisman-Trophy-Winner, der dann auch mit am Start war und viele, viele andere, die man dann auch noch Jahre danach in der NFL gesehen hat. Doug Peterson zum Beispiel war auch noch unser Quarterback später in der Saison, der dann Headcoach der Eagles gewesen sind wir viele Jahre jetzt. Und wir waren sozusagen die jeweils 7 europäischen Spieler, die dann in diesen Teams mit drin waren. Wir wurden also auch aus einem riesigen Pool ausgewählt. Das war NFL Europe. ELF ist jetzt ein Team oder sind das Franchises, die mit sehr vielen sehr guten deutschen Spielern besetzt werden, europäischen Spielern besetzt werden und dann unterstützt noch auf einigen Schlüsselpositionen dann amerikanische Spieler, die natürlich auch auf sehr hohem Niveau gespielt haben, ob es jetzt im College war oder vielleicht sogar auch schon mal in der NFL, um jetzt sozusagen in der ELF nochmal ihr Können zu zeigen. Also als Football-Fan, als Football-Pionier, wie ich mich gerne bezeichne, freue ich mich total drauf, dass es professionellen Football in Deutschland, in Europa gibt, dass wir die Möglichkeit haben, Football natürlich auch im Fernsehen zu sehen. Da kann Jelko sicherlich auch noch gleich ein paar Sachen zu sagen. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Und dass wir dass es wieder stattfindet und die Leute ins Stadion gehen können, je nachdem, wie das jetzt aktuell noch bald wieder möglich sein wird, hoffentlich. Aber am Ende des Tages ist es doch toll, dass Football eine zusätzliche Präsenz bekommt, mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und Jelko hat es gesagt, der Zeitpunkt ist gut. Die letzten Jahre von RAN NFL haben eine riesige Community aufgebaut. Und es gibt halt wirklich ein Gap. Also wir wissen alle, Super Bowl ist gespielt und so. Okay, was machen wir jetzt die nächsten Monate? Ja, die nächsten 8 Monate? Ja, keine Ahnung. Und das ist eine tolle Möglichkeit, um dann, NFL ist ein Wintersport, dann im Sommer halt europäisch auf hohem Niveau Football zu zeigen.
Ihr geht jetzt mit 8 Teams an den Start, Jelko. Das Ziel ist aber, die Perspektive daraus irgendwann 24 zu machen. Wie würdest du Stand jetzt das sportliche Niveau einschätzen der ELF im Vergleich zur NFL, aber auch im Vergleich zur GFL? Also was für ein sportliches Niveau können sich Fans freuen?
Also steht mir jetzt nicht zu, über andere Ligen zu urteilen, wie da das Niveau ist. Und auf der anderen Seite wäre es natürlich vermessen, sich jetzt mit dem Marktleader weltweit da tatsächlich zu messen. Aber was wir wollen, und das ist, glaube ich, das alles Entscheidende ist, wir wollen eine professionalisierte Liga haben. Das bedeutet schlicht und ergreifend, dass wir auch ein Level an sportlicher Qualität erzeugen wollen, dass wenn die Leute tatsächlich die Spiele sich angucken, sagen, hey, wow, das ist tatsächlich Football, was da gespielt wird. Das ist Football auf hohem Niveau. Und unser Anspruch ist tatsächlich, dass auch der ein oder andere Spieler, der bei uns in der ELF in Zukunft spielen wird, durchaus auch mal den Sprung über den Teich schaffen kann und dort auch eine Plattform hat, ehrlicherweise, die auch ernst genommen wird da drüben und die dann peu à peu auch, wie soll ich sagen, ein Stück weit auch zum Recruitment oder zum Scouting genutzt werden kann. Weil wir einfach grundsätzlich sagen, das ist noch nicht mal eine Wettbewerbssituation. Wir wären ehrlicherweise froh, wenn wir es schaffen würden, peu à peu Spieler aufzubauen und denen eine Perspektive zu geben, in einer größeren, breiteren Liga zu spielen, um damit auch tatsächlich langfristig ihren Lebensunterhalt verdienen zu können.
Stichwort Talentförderung, da schreibt Neo 19 Messi auch, Talentförderung aus Europa ist, glaube ich, da das Stichwort und mehr Identifizierung mit den Jungs. Das ist natürlich auch ein Fund, ne? Also dass es ein weiteres großes Schaufenster vor allem für deutsche Spieler gibt.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen die Tatsache, da werden wir sicherlich auch nochmal darüber sprechen, dass halt alle Spiele entsprechend aufgezeichnet werden, produziert werden. Und es ist auch ein Topspiel dann auf RAN Football geben wird am Sonntag, plus alle anderen Spiele auch aufgezeichnet werden, gibt natürlich dir als Spieler die Möglichkeit, präsent zu sein. Und dann auch guten Gamefilm, wie man so schön sagt, zu erstellen und seine Highlights und sein Können halt wirklich auf einer schönen Plattform, die bekannt ist für Football, Home of Football ist, dann auch zu zeigen, was man kann. Das ist für einen jungen, aufstrebenden Spieler natürlich eine tolle Möglichkeit. Ja, Fernsehpräsenz ist immer super, das wissen wir. Und wenn du dann, sag ich mal, auch auf hohem Niveau gespielt hast oder vielleicht sogar jemand bist, der aus der Jugend gekommen ist oder du hast vielleicht auch in unteren Ligen in Deutschland gespielt und hast jetzt die Möglichkeit, aufgrund von guten Voraussetzungen, mit gutem Coaching ein anderes Level noch zu erreichen und präsent zu sein. Das könnte ich mir, also in meiner Zeit hatten wir halt den großen Vorteil bei den Blue Devils, dass wir damals schon ein bisschen Fernsehen gemacht haben. Wir haben ja auch über OK-Radio gesprochen aus Anfang der 90er, da war Cielko auch im Stadion, da haben sie auch über den Weg gelaufen, schon mit Olli Geissen und so weiter. Also da hatten wir auch schon immer so ein bisschen so unser eigenes Monday Night Football Format auf Hamburg 1 und sind auch national im NDR auch immer mal wieder aufgetreten und so. Das war schon toll, sich dann auch selber zu sehen, ja. Also wenn man dann spielt und gerade in so einer Sportart, die ja noch sehr jung ist und noch nicht so präsent ist, gerade was jetzt das inländische Produkt angeht, da eine Bühne zu haben und spielen zu können, das ist eine tolle Sache.
Stichwort TV-Vertrag, Cielko. Brumunds fragt, gibt es schon Spielpläne und wird neben Social Media und Erwähnung bei ProSieben Max auch Werbung in Schulen, TV-Spots etc. gemacht, um mehr Leute abzuholen? Wir wollen ja auch langfristig mehr Football. Also vielleicht erstmal Schritt 1 für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Ihr habt einen TV-Deal mit ProSieben Max abgeschlossen und die ELF wird auch im Fernsehen zu sehen sein, richtig?
Okay, ich wollte gerade sagen, also darüber sind wir Gott sei Dank ein Stück weit hinaus. Wir freuen uns alle schon auf den Moment, wenn wir auf den Trainingsplatz gehen können, damit die Jungs sich tatsächlich schon wieder bewegen können aus dieser Lockdown-Phase. Weil man, wenn man es anguckt, man hat ja noch nicht mal Bilder tatsächlich vor sich, wie Football in Deutschland, Europa überhaupt noch aussehen kann. Ich glaube, wir werden spätestens in den nächsten 2-3 Wochen erleben, wie auch in diesen Franchise-Städten, die wir haben, langsam die Jungs zum Training gehen werden. Und am 20.06. wird die Saison bei uns beginnen. Natürlich gibt es schon Spielpläne, also die sind jetzt auch mit unserem TV-Partner schon durchgearbeitet, ohne jetzt darauf die konkret und differenziert einzugehen. Am 20.06. ist Kickoff, da wird unser erstes Spiel stattfinden und unser Bowl wird ausgetragen werden am 26.09. Da wird das Finale sein und in dieser Zeit werden wir Wochenende für Wochenende jeden Sonntag am Nachmittag, ProSieben hat es ja angekündigt, von 14 bis 18 Uhr in dem Slot zu sehen sein. Und wenn wir dann in August, Anfang September reingehen, dann werden wir quasi mit unseren Spielen, vor allem wenn es dann bei uns in die Crunchtime geht, mit Halbfinals und Finale auflaufen, direkt dann auf die NFL. Plus ein zweites Spiel pro Spieltag wird immer exklusiv auf RAN.de zu sehen sein. Also das, was man auch von der NFL kennt. Da laufen ja sonntags immer zwei Spiele im Free-TV und eins läuft noch parallel exklusiv auf RAN.de. Das werden wir auch machen. Plus natürlich auch das, was man kennt, Highlights, Berichte, kleinere Dokus. Also da sind wir gerade dabei im Ausarbeiten, wie wir das genau machen. Das wird bei uns auf der Plattform zu sehen sein. Natürlich werden wir das bei uns über die sozialen Medien weitertragen, aber auch über unsere Partner, die wir haben. Da ist jetzt mit ProSiebenSat.1 der erste Partner gefunden. Es werden sicherlich noch weitere dazukommen. Naja, und wir haben im Prinzip ja noch nicht mal den ersten Ball geworfen, haben jetzt 30.000 Follower bei Instagram quer durch Europa. Ich bin mir ziemlich sicher, zum Start wird das eine sechsstellige Community werden und die werden wir natürlich dann auch regelmäßig mit Content direkt quasi vom Platz aus der Umkleidekabine versorgen. Wir wollen näher dran sein. Wir sind eine junge Liga. Wir wollen tatsächlich auch das Medium nutzen, um vielleicht Dinge möglich zu machen, sehbar zu machen, die man normalerweise mittlerweile bei den etablierten großen Ligen nicht mehr zu sehen bekommen, weil sie einfach ein bisschen distanzierter geworden sind, weil sie vielleicht auch aufgrund ihrer Größe und Reglements, die sie haben, das gar nicht zulassen können. Wir sind am Anfang, das heißt, wir können das zulassen. Und insofern, glaube ich, werden wir sehr, sehr schöne Einblicke liefern können in diesen Sport, den man sonst so nicht kennt.
Die Community und wir auch, ich schließe uns da mal ein, Max, wir sind sehr wissenshungrig. Noch weiß man relativ wenig Konkretes. Die Städte stehen fest, die 8 Teams stehen fest, aber noch nicht jedes Team hat einen Namen, noch nicht jedes Team hat eine Spielstätte. Werdet ihr da jetzt so in den kommenden Wochen peu à peu immer mal was vermelden oder gibt es so den großen Einknall aus der ELF?
Nee, wir werden sukzessive, so wie die Themen kommen und dann auch spruchreif sind, auch vermelden. Es gibt keinen Grund, auf den einen Big Bang zu warten. Ich glaube, was wir bisher gemacht haben, war, wir haben ganz vernünftig im Backoffice ohne Druck gearbeitet, wenn es um Spielstätten ging, wenn es darum ging, um Namen, um Franchises, um Städte und haben dann immer wieder nachgeliefert, wenn es dann tatsächlich konkreter wurde. Gebt mal davon aus, dass wir jetzt, ich will nicht sagen im Tagestakt, aber im Wochentakt immer wieder neue Nachrichten rausgeben werden, mit wem wir partnern werden, wer an unserer Seite stehen wird. Eins kann man vielleicht grundsätzlich mal sagen, ich bin ein Freund von großem, guten Netzwerk. Das heißt, wir werden nicht versuchen, alles jetzt auf eigene Faust versuchen, irgendwie hinzubekommen und im eigenen Saft schmoren, sondern wir werden einfach gucken, sag mal, wer arbeitet mit anderen Ligen zusammen? Wer ist gut in bestimmten Dingen, wenn es rund um den Sport geht, im Eventbereich, im Ticketingbereich, in vielen, vielen anderen Gebieten? Und wir werden versuchen, mit diesen großen, etablierten Partnern zu arbeiten, weil wir einfach glauben, dann wird es sehr, sehr viel einfacher werden, diesen Sport schneller so in die Mitte, nennen wir es mal, der Gesellschaft oder der zumindest der Football-Gesellschaft reinzubekommen und dann auch glaubwürdig das Thema anzubieten.
Ich glaube, was auch ganz interessant ist, ist das Thema Marketing. Du hast es ja angesprochen, es gibt die Liga als sozusagen Dach des Ganzen. Es gibt die einzelnen Franchises. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen Einblick geben, wofür sind die einzelnen Franchises selber verantwortlich? Was wird über die Liga koordiniert? Gibt es Ligasponsoren, die dann auch präsent sind in allen Standorten? Und wie ist das Ganze so aufgeteilt? Worum müssen sich die einzelnen Franchises denn selber kümmern und was wird von euch koordiniert?
Also grundsätzlich, sage ich mal, wollen wir natürlich selbstständige Franchises haben, die mehr oder minder das Klassische, was ihr so kennt aus dem Club, aus dem Team, auch in Zukunft übernehmen. Natürlich machen die ihr eigenes Branding, natürlich machen sie ihre eigene Kommunikation, sie haben auch ihre eigene Vermarktung, Hospitality, Stadion, also alles, was ihr kennt. Die Liga hat mehr, wie soll ich sagen, übergeordnete Funktion. Für uns ist es in bestimmten Bereichen, glaube ich, als Liga einfacher, 8 Städte zusammenzusammeln und zu sagen, wir suchen Partner, die übergreifend sind und dann kumuliert die Reichweite der einzelnen Franchises einzusammeln. Ich glaube, ihr kennt das alle, wenn du jetzt verhandelst irgendwie für 10 Brötchen, wirst du einen anderen Preis bekommen, als wenn du sagst, ich nehme dir gleich 1000 Stück ab. Und so muss man sich das ein bisschen vorstellen, auch mit der Liga. Wir versuchen, aus vielleicht noch kleineren Franchises etwas zusammenzupacken, was in der Größe, glaube ich, ein ernstzunehmender Partner ist und auf die Art und Weise auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, die sonst vielleicht sagen würden, ah, gucken wir uns das mal an in 1-2 Jahren und dann reden wir drüber, wenn ihr etwas größer und stärker geworden seid. Und da versuchen wir als Liga tatsächlich reinzugehen und auch Hilfestellung zu bieten, wo wir glauben, das können wir, glaube ich, ganz gut. Du hast Marketing angesprochen. Man muss ja nicht alles selber von der Pike an auf erfahren und auch vielleicht die Kinderkrankheiten durchlaufen. Vielleicht können wir in einzelnen Bereichen schlicht und ergreifend schneller werden, indem wir uns austauschen. Es gibt vielleicht Gebiete, wo auch die Franchises teilweise schon gute Erfahrungen gesammelt haben, wo die Liga darauf zurückgreifen kann. Eins kann ich sagen, mit den 8 Franchises, mit denen wir jetzt im Gange sind, haben wir Stand jetzt und trotzdem wir uns nicht regelmäßig sehen können und das viel über Zoom und digital abgeht, sehr, sehr guten Erfahrungsaustausch gehabt. Und das, was wir bisher erreicht haben, tatsächlich auch an Kooperation und das, was auch in Zukunft kommuniziert werden wird, ist wirklich schon klasse und ist etwas, was uns wahrscheinlich im Oktober, November letztes Jahr kaum einer tatsächlich zugetraut hätte.
Zu Nittig fragt, gibt es auch Spieler, die bereits etwas bekannter sind? Chris Esala würde mir da einfallen. Das habt ihr ja schon announced, dass der für Ingolstadt spielen wird. Ihr habt natürlich mit Coach Esume das Football-Gesicht Deutschlands, auch mit einer gewissen Reichweite. Aber ihr werdet wahrscheinlich auch viel auf Gesichter setzen, oder?
Wir werden auf Gesichter natürlich setzen, die man kennt. Aber am Ende könnt ihr davon ausgehen, wir werden jetzt nicht den typischen Marketing-Approach haben, dass wir sagen, du, wir kaufen uns jetzt 3, 4, 5 Top-Jungs ein. So ein bisschen wie im Fußball, ne? Wenn du in der 3., 4. Liga bist und dann kaufst du den Ex-Bundesligaspieler ein. Für den geht leider dann 9/10 des Budgets drauf und für den Rest bleibt wenig und deswegen steigt man dann meistens auch nicht auf. Ich denke, das werden wir nicht machen in der Form, sondern wir haben von Anfang an auch gesagt, wir wollen eine Liga schaffen, die Liga muss stark sein, wir wollen Homegrown-Spieler haben, wir wollen ihnen eine Perspektive geben, die in den jeweiligen Teams erfolgreich sein müssen und wir werden das an einzelnen Spielern natürlich versuchen, auch ein Stück weit auszurichten und das Marketing anzupassen, aber es ist, glaub mir, es wird nicht so sein, dass wir auf Teufel komm raus alles in Bewegung setzen werden, um einen Namen zu bekommen, um dann vielleicht einen guten Post abzusetzen, das werden wir nicht machen.
Also Kaepernick spielt jetzt nicht in der ELF oder wie? Wie muss ich das jetzt verstehen?
Ja, du musst lernen, das wäre tatsächlich ein netter Marketing-Gag gewesen. Absolut. Hätte aber Nike zahlen müssen wahrscheinlich den Spaß. Vielleicht wäre das auch gut gewesen. Ich wäre gerne erste Anspielstation für Herrn Kaepernick gewesen, wenn er nach Deutschland gekommen wäre. Aber wie gesagt, da müssten noch ein paar andere Dinge zusammenkommen, eine Sternenkonstellation plus Herr und Frau Nike legen alles Geld rein, was sie haben, damit wir den Kollegen hier spielen lassen können. Also das wird es nicht geben. Marketingmäßig wäre das aber ein Top-Ding gewesen.
Aber zu dem Punkt, glaube ich, ganz interessant, was ihr macht, was wir auch schon mit dem Clubhaus besprochen haben, ist die sogenannte Salary Cap, dass es jetzt kein Team gibt, was vielleicht im Marketingbereich, wie du gesagt hast, schon ein bisschen weiter ist oder vielleicht auch eine Stadt im Hintergrund hat, die ein bisschen mehr Potenzial bietet, dass sich kein direktes Powerhouse ergeben kann. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu diesem Salary Cap sagen, dass die Teams dann auch sportlich möglichst auf einem guten, gleichmäßigen Niveau landen werden?
Gut, wenn wir vielleicht in Deutschland, ich meine, wir lieben ja alle Sport und gucken uns auch Fußball an, wir gucken uns Basketball an, Handball und wir stellen eigentlich bei allen Sportarten immer wieder fest, im Vergleich zu Amerika, mein Gott, es sind dann doch ganz, ganz oft hintereinander immer dieselben Protagonisten, immer dieselben 2, 3 Teams, die das alles unter sich ausmachen. Und wenn wir in Fußball reingucken, dann ist es eigentlich nur noch ein Team, das dann vorneweg marschiert. Für die Fans von diesem Team ist es sicher super, aber andere würden gerne auch da mal hinkommen. Und wenn wir das mit Amerika vergleichen, wenn du vor 2 Jahren wahrscheinlich gesagt hättest, dass Tampa den Super Bowl gewinnt, dann hätten alle die Temperatur gemessen und auch beim 3. Mal messen immer noch gesagt, irgendwie, da stimmt irgendwas nicht mit dem Thermometer, das wird nicht passieren. Und diese Überraschungen, die dann stattfinden, die brauchst du halt einfach. Und das schaffst du nur, wenn die Liga maximal kompetitiv ist. Und das wiederum schaffst du, wenn bei dem Niveau, auf dem wir jetzt anfangen, wenn eine Mannschaft überproportional mehr Geld hat, und das muss jetzt am Anfang gar nicht so viel absolut gesehen mehr Geld sein, dann wird sie davon marschieren. Und das wollen wir versuchen, quasi in so einem Salary Cap ein bisschen zu regeln und zu sagen, Mensch, es wäre klasse, wenn wir Jahr für Jahr so ein Stück weit amerikanischere Verhältnisse hätten bei uns im Sport, dass mehr Teams tatsächlich die Chance haben, nach oben geschwemmt zu werden und dann ernsthaft auch um den Titel mitzuspielen. Ich glaube, das ist so ein Ziel. Ich glaube, Football-Fans kennen das aus Amerika, die leben das auch und das müssen wir auch hier ein Stück weit hinbekommen. Gleichzeitig, und das ist das, was ich feststelle, ihr habt es jetzt gerade gesagt mit Ingolstadt, mit Isiala, ich stelle fest im Hintergrund, auch wenn die Namen jetzt noch nicht alle kommuniziert wurden und jetzt sukzessive auch kommuniziert werden, dass ein Wettbewerb schon angefangen hat. Also im Rahmen des Möglichen, innerhalb im Rahmen dieses Caps, aber dass die Teams schon extrem bemüht sind und am Gucken sind, sag mal, wen kann ich hier noch holen, wie kann man das machen, in welcher Form kriegt man einen Spieler hin. Also ich sage euch, es wird da ordentlich Wettbewerb geben und die Teams werden ungerne abschenken, auch wenn es bei uns in der Liga so sein wird, dass man wie in Amerika nicht absteigen kann. Aber der Wettbewerb ist schon ausgebrochen um die Startposition. Und das, glaube ich, gepaart mit einem Cap wird dafür sorgen, dass wir auf einem hohen Level professionalisierten Sport und mit unterschiedlichen Finalisten immer wieder erleben werden.
Genau zu diesem Thema fragt Leppi 72 was. Kann man Cielko fragen? Ich glaube, Cielko kann man alles fragen. Ob jeder Spieler dann ein Minimumgehalt bekommt?
Andersrum würde ich es eher formulieren. Was wir wollen, vielleicht schaffen wir das nicht am Anfang. Was wir wollen ist, dass jeder Spieler tatsächlich irgendwann mal sagen kann, ich bin Profi. Und man kann davon zumindest teilweise auch leben. Und man, wenn man sich auf Verletzungen und dergleichen zuzieht, dass man vernünftig abgesichert ist und sagt, okay, das ist ein Sprungbrett, um tatsächlich mit professionellem Football zu spielen. Das heißt, wir werden anfangen, peu à peu Grenzen einzuziehen und dann auch zu sagen, es gibt tatsächlich verlässliche Gehälter. Wenn jemand bei uns spielt, dann muss er auch wissen, wofür er das macht. Das wird aber natürlich auch auf der Zeitskala eine Weile dauern, bis wir dann uns ganz langsam, aber sicher nach oben entwickeln.
Ich würde noch einmal zum Event zurückkommen wollen. Du hast ja in der NFL Europe gespielt. Ich habe als Reporter noch das auch mitgemacht, damals erst bei Thunder und dann bei Sea Devils. Damals gab es diese Power Party, also nicht dieses typische Tailgating, wie wir es aus den USA kennen, sondern es war ein bisschen mehr familiärer. Jetzt mal Corona und Impfen und so weiter ausgeklammert, Cielko. Was sind eure Überlegungen da rund ums Spiel? Was wollt ihr da den deutschen Football-Fans bieten?
Ich glaube, wenn wir etwas lernen können aus den Zeiten, also jetzt 14, 15, 20 Jahre her, das, was ich vorhin meinte, das war schon echt eine geile Party, die immer drumherum stattgefunden hat. Also eine Party, die dazu geführt hat, dass neue Produkte teilweise nach Deutschland gekommen sind. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, ein Stück von diesem Event-Charakter auch in Zukunft zu haben, weißt du, dann habe ich auch das Gute aus der alten Zeit und vielleicht gepaart mit der Reichweite und mit der medialen Distribution aus der heutigen Zeit, dann kann da, glaube ich, etwas entstehen, was komplett unique ist im deutschen Sportmarkt, weil diesen Family-Event, diesen Charakter zu haben, also ich meine, das ist ja fast eine Vorlage, die man uns gegeben hat, das musst du eigentlich nur aufgreifen. Und deswegen weiß ich es von einzelnen Franchises, es wird beispielsweise, ich weiß nicht, ob es das beim Fußball tatsächlich gibt oder bei anderen Sportarten, bei uns wird es das geben, so Family-Tickets geben, zwei Erwachsene und zwei Kinder. Wir wollen aktiv, dass die Familien ins Stadion zu einem vernünftigen Preis reinkommen können und dass man dort am Ende des Tages 4-5 Stunden verbringen kann auf einen Sonntag. Also ich meine, die Übertragung ist ja von 14 bis 18 Uhr, aber mit einer kleinen Pre-Show und einer Zwischenshow. Vielleicht gibt es die berühmte Hüpfburg für das Kind und für Papa und Mama gibt es was zu essen, zu trinken drumherum. Also das wird eine große Rolle tatsächlich spielen und das ist auch etwas, was wir zwischen den Franchises und der Liga als ein wichtiges Thema diskutiert haben und auch quasi uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir genau in dem Thema nachlegen können. Jetzt, und da sage ich wieder Klammer auf, vielleicht wird es im ersten Jahr noch nicht so gelebt werden können aufgrund der Rahmenbedingungen, die wir haben. Aber spätestens im Jahr 2, 3 wird das, wie es immer so schön heißt, unser USP werden.
Hier gibt es noch mal eine Nachfrage bezüglich des Cap Space von Stefan Evans. Wie hoch ist der Cap denn? Darf man das verraten? Verkündet ihr das?
Nein, das machen wir nicht. Weißt du, wie es immer ist, ne? Also so mit solchen Daten, niemand mag es ja, wenn sein Gehalt 1:1 diskutiert wird in der Presse oder in der Öffentlichkeit. Deswegen, das ist schon ein kleines Thema, was die Spieler dann mit uns ausmachen.
Zumindest in Deutschland. Der Amerikaner ist da ja anders.
Die sind sehr viel offener, das habe ich auch immer wieder gemeint. Genau. Was verdienst du denn?
Ja. Wir starten ja jetzt hier, weißt du? Und vielleicht redet man dann, wenn man ganz große Zahlen hat, auch lieber darüber, als wenn es in den Anfängen steckt. Aber ich finde, das liegt jetzt nicht an uns, dass wir das groß breit treten.
Vielleicht nochmal zum Spielsystem. Wir haben 8 Teams. Es wird dann nach der regulären Saison 2 Halbfinalspiele geben. Ja, also 4 Teams qualifizieren sich. Ich glaube, das sind auch noch die Spiele, werden dann von den jeweils Besseren als Heimspiel auch selber organisiert. Aber die Liga kümmert sich um den Bowl, um das Finale. Und natürlich ist das natürlich auch eine super interessante Frage. Bin ich sehr gespannt, wie du jetzt darauf antwortest, im Gegensatz zum Club-Austausch. Gibt es schon einen Namen für den Bowl? Gibt es eine Trophäe? Wo wird das stattfinden?
Viele, viele Fragen, die du auf einmal stellst. Aber jetzt würde ich antworten. Also A, würde ich ich könnte jetzt ablenken und auf das andere gar nicht mehr ankommen, weil du hast die Interconference-Spiele noch vergessen. Ja, so. Die wird es nämlich auch noch geben, Hin- und Rückspiele, zwei Stück, so dass wir eben auch diese 13 Spieltage dann am Ende in Summe kommen, auch bei Pro7. Und dass wir eben auch die Begegnung zwischen den beiden Divisionen haben. Das ist noch quasi on top, aber du hast recht. Und ein Thema, was auch noch sein wird, wir arbeiten tatsächlich, und das ist, glaube ich, bisher noch nicht kommuniziert worden, auch an einer Art All-Star-Game vor dem eigentlichen Finale, wo wir einfach sagen wollen, ja, wir kennen das. Das ist nochmal dieses, ich nenne das mal Family and Friends. Das knüpft ein bisschen an das, was wir vorhin hatten mit einem Event-Charakter, zu sagen, Mensch, das ist alles ein bisschen ungezwungener. Ne? Also ein Best-of in der Vorbereitung auf den Bowl bringt man alle nochmal zusammen, und unabhängig vom Bowl als Einstimmung gibt es dann nochmal so ein schönes kleines Football-Fest vorab. Der Bowl selbst und die anderen Fragen, die du gestellt hast, würde ich jetzt sagen, Mensch, wir machen ja ein bisschen Marketing, da sollten wir jetzt ja häppchenweise die Themen rausgehen, aber du kannst mir glauben, wir arbeiten an allen Themen dran. Vielleicht ein Geheimnis ist es da nicht wirklich, aber was wir machen werden, zum Beispiel die Trophy, und bei uns wird es sehr vermutlich auch Ringe geben für die Sieger, die werden wir jetzt nicht einfach nur verkünden, sondern wir werden mit einem Partner, mit einer großen Community von Kreativen das Ding ausschreiben, dass sich Kreative dann quasi in einen Pitch darum machen können. Es wird ein Preis ausgelobt werden, auch monetärer. Das heißt, der Sieger, dessen Entwürfe dann auch gewählt werden bei dem Thema, wird einen Preis bekommen und das werden wir dann umsetzen. Wir werden dann über die Entwürfe bei uns, über unsere Social Media abstimmen lassen, so dass wir eins sagen können, da wir noch keinen Vince Lombardi haben, dessen Namen wir da vergeben können. Es wird alles, wie soll ich sagen, in dem Fall in der Community entschieden und wir werden dann tatsächlich auch das Design und den Look unserer Trophäe tatsächlich auch von der Community A gemacht und entworfen haben, plus auch von der Community am Ende bestimmt haben, was es denn tatsächlich wird.
Deine Chance, Max.
Ja, ich habe nur das Thema All-Star-Game aufgeschnappt. So. Da können wir beide doch auch nochmal rauskommen.
Ich dachte dann eigentlich, dass du das Ringdesign.
Ja, ich mache die Ringe. Die sind so sehr, sehr groß. Da hängt der Arm dann runter. Aber ja, beim All-Star-Game machen wir auch nochmal mit. Auf jeden Fall. Aber du auch. Du musst auch nochmal rauskommen dann. Das weißt du, ne?
Ja. Wir müssen nur noch eine Position für mich überlegen, was es denn sein könnte jetzt im späten Alter. Naja,
so aus der Historie mit Kampfsport, da würde ich dann vielleicht irgendwas mit der Defense mal sehen, oder? Das wäre doch sicherlich genau dein Ding, ne?
Kampfsport ist das eine, aber vom Gewicht auf jeden Fall.
Okay, ja, bin ich auch dabei. Stehen wir nebeneinander in der Interior Line, in der Defense.
Jelko, Florian Frank fragt, welche 8 Städte gehen an den Start? Vielleicht kannst du das noch einmal sagen und daran anknüpfend noch meine Frage, was sind denn die Ziele? Wenn wir Anfang Oktober haben und die Saison ist hoffnungsweise nahezu Corona-fern gut über die Bühne gegangen, also mit welchen unmittelbaren Zielen geht ihr denn an den Start? Was so vielleicht Einschaltquoten angeht, was Zuschauer, Besuchszahlen angeht und so weiter?
Ihr stellt immer so viele Fragen. Es kommt mir vor wie früher am laufenden Band. Weißt du, wie viele Produkten merke ich mir jetzt? Also fangen wir mal an. Wir starten mit 8 Franchises und fangen wir mit den europäischen Kollegen an. Barcelona ist mit dabei, Breslau ist mit dabei. Und dann werden wir haben Hamburg, wir werden haben Berlin, wir werden haben Frankfurt, Ingolstadt, Hannover und Stuttgart. Das sind unsere ersten 8, mit denen wir an den Start gehen. Und mittelbar oder unmittelbar ist, ich habe gesagt, 20.06. geht's los. Wir werden diese Saison zu Ende spielen. Ich bin mir sicher, dass es jetzt im Rahmen dieser gesamten Entwicklung auch zu Beginn der Saison erlaubt sein wird, wenn vielleicht nicht in vollen Stadien zu spielen, aber zumindest mit einer bestimmten Anzahl von Zuschauern. Und je weiter das Jahr voranschreitet, also Ende September, bin ich guten Mutes, dass wir tatsächlich vielleicht das halbe Stadion Minimum voll machen können. Ich glaube tatsächlich an das Potenzial, dass wir auch in einem größeren Stadion die Hälfte voll machen können als Liga und als Franchises. Das ist so das kurzfristige Ziel. Und wenn es dann weiter hinausläuft, wären wir sehr, sehr froh. Und ich glaube, das werden wir hoffentlich auch schaffen, dass wir dann im Rahmen des Bowls dann verkünden können, wer ist dann 22 damit dabei. Wir haben angekündigt, wir wollen pro Jahr auf jeden Fall 4 neue Franchises aufnehmen. Wir wollen europäisch wachsen. In der Endausbaustufe wollen wir 24 Franchises haben aus rund 10 europäischen Ländern. Und dann haben wir, glaube ich, auch etwas als Vision geschafft, woran es oftmals beim Sport auch mangelt, dass du sagen kannst, uns fehlt die Größe eines Amerikas. Ich meine, wenn wir das so sehen, wenn wir das hinbekommen, dann reden wir irgendwann mal über 10 Franchises aus einem Markt, der ungefähr 350 Millionen Einwohner hat. Und dann sind wir vergleichbar mit Amerika tatsächlich. Und dann können wir tatsächlich von einer größeren Liga reden, die tatsächlich auch Substanz hat.
Ist das auch so ein bisschen ein Traum, den du dir erfüllst?
Ach du, ich glaube, eine Liga zu starten in einem so einem Sport und etwas hinzubekommen, was auch einen gewissen europäischen Gedanken hat tatsächlich. Und in dieser Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, glaub mir, du wirst schon das eine oder andere Mal zwar nicht direkt und angesprochen, sagen, also bist du eigentlich bekloppt, was macht ihr denn da eigentlich? Weil es ist ja kaum vorstellbar, während man im Lockdown ist und gefühlt nicht mehr als einen halben Menschen treffen darf. Und in der Diskussion, in der wir uns befinden, zu sagen, am 20.06. beginnt unsere Liga, die ist schon jetzt in 3 Ländern und sie wird in 10 Ländern unterwegs sein und du planst das. Also wenn das dann so klappt, dann glaube ich, natürlich ist es ein Traum, der dann in Erfüllung geht. Ein Traum, der aber jetzt nicht gestern begonnen hat, sondern den wir schon seit 2, 3, 4 Jahren eigentlich vor uns hertreiben, weil wir einfach an die Sportart glauben, an die Bewegung glauben, die da entstanden ist. Das hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis es dann soweit war. Aber wenn es das gelingt, dann weiß ich nicht, welche Liga in der Form in den letzten Jahrzehnten tatsächlich so etabliert worden ist. Und dann kann man schon sagen, dann geht ein Traum in Erfüllung. Aber nicht nur meiner, sondern ich glaube auch von vielen Footballern, also die Franchises, mit denen wir reden, wenn wir unterwegs sind, den Mitgliedern auch, die dann dabei sind und Partnern, die alle sagen, Mensch, dass ich das noch mal erleben kann, dass der Football in Europa, in Deutschland auf so ein Level gestellt wird, das finde ich klasse. Und insofern sind wir, glaube ich, alle, was das betrifft, in derselben Gefühlslage.
Dominik Kircher, ist dein Hoodie aufgefallen für alle, die uns als Podcast hören später. Jelko trägt einen blauen, würde ich sagen, einen blauen Hoodie, auf dem steht Football Goes Europe 2021 und dann ein fettes Kickoff. Daher fragt Dominik Kircher wahrscheinlich auch, ab wann kann man denn mit Merchandise rechnen?
Du, also wir sind ja, das gehört ja auch dazu, machen wir uns nichts vor. Also ein bisschen eine Identifikation mit etwas, das findet dann am Ende über Branding statt. Mag ich das tragen oder mag ich das nicht tragen? Daran scheidet sich dann am Ende schon oftmals etwas. Wir werden jetzt kommendes Wochenende, das ist jetzt so die erste Geschichte, starten mit einer ersten kleinen Limited Edition, die genauso aussehen wird wie das, was ich habe. Hoodie, T-Shirt, Cappies und so kleinere Geschichten. Und damit werden wir jetzt einfach mal starten. Wir sind soweit und irgendwann zum Beginn der Saison wird es dann natürlich auch mehr davon geben. Aber wie gesagt, wir glauben an die Community und wir wollen natürlich jetzt auch, dass möglichst viele, die Lust und Spaß darauf haben und sagen, Mensch, ich fühle genauso wie dieser Pappenheimer, ich gebe mich zu erkennen, dass sie dann irgendwann sagen, wow, ich hätte gerne sowas und ich würde gerne mitmachen. Und wenn ihr denkt an die vollen Stadien in Amerika geradezu, dann habt ihr ja keinen Quadratmillimeter am Körper der meisten Menschen, der nicht belegt ist in irgendeiner Form mit Vereinsemblemen und Gleichen. Und das gehört halt nun mal dazu als Identifikation, damit das auch in Summe wachsen kann.
Branding ist ja sowieso ganz interessant. Sind alle Teams für sozusagen eigenes Branding und Logo-Design und sowas auch verantwortlich? Oder gibt es so einen roten Faden durch die ganze Liga, wo ihr sagt, okay, das sind so die Vorgaben? Oder gibt es vielleicht sogar einen Liga-Ausrüster, der sagt, okay, wir stellen die Trikots und wir wollen so ein einheitliches Look and Feel auf dem Platz, gerade wenn es im Fernsehen läuft, auch haben?
Auf die zwei Fragen ein klares Nein und Ja. Also Nein im Sinne von wir geben nicht vor, wie ein Logo einer Franchise auszusehen hat. Ich glaube, da geht es viel um Identifikation und regionale teilweise Verbundenheit und alles. Das überlassen wir dann tatsächlich auch den Leuten in den jeweiligen Franchises. Ja, in Bezug jetzt auf das, was auf dem Feld getragen wird. Wir werden einen Ausstatter haben. Wir haben vorhin über zentralisierte Geschichten gesprochen. Wir werden dafür sorgen, dass jedes Team sehr, sehr vernünftig ausschauen wird. Natürlich in ihrem eigenen Color Code, in ihrem eigenen CI, aber es wird ein einheitlicher Ausstatter sein, der von Anfang an alle Teams, alle Franchises ausstatten wird und auch in Zukunft, wenn wir wachsen werden, egal ob ein spanisches Team, polnisches Team, deutsches Team, welches Team auch immer in Zukunft, alle werden im Prinzip mit demselben Ausstatter arbeiten und auch die ganzen Produkte, die dabei entstehen werden, werden dann auch zentral dann auch von Fans zu haben sein. Also insofern, da versuchen wir schon möglichst das ganze Thema, wie soll ich sagen, auch so hinzubekommen, dass es am Ende auch wirklich ein schönes Bild abgibt und der eine nicht ein kurzes, der andere ein langes Trikot hat und der große Dicke im Team, ne, das T-Shirt hier hat oder das Jersey und der Bauch da rausguckt. Das gehört halt heute einfach dazu und ich glaube, dem tragen wir Sorge und deswegen auch da wieder, auch wenn wir es noch nicht announced haben, es wird einen geben, der dann alle Teams durch die Bank weg ausstatten wird.
Ja, schön. Finde ich gut.
Noch eine letzte Frage, Jelko, dann entlassen wir dich. Christoph Püttlik fragt, welches Regelwerk wird gespielt? Ich beantworte die Frage schon mal für dich, damit du nicht zwei Fragen wieder bekommst, nach NFL-Regeln. Aber vielleicht ist das nochmal die Gelegenheit, über die Rolle des Commissioners zu sprechen. Coach Esume wird ja der Commissioner sein. Der wird sich dann wahrscheinlich hauptsächlich um alles Sportliche kümmern. Oder was ist die Aufgabe des Commissioners, Patrick Esume, in eurem Konstrukt?
Ich glaube, Patricks Aufgabe oder Coles Aufgabe erstmal ist es, als Bindeglied jetzt zwischen den ganzen Franchises, zwischen den Sportlern, wenn wir sagen, wir spielen nach NFL-Rules, zu fungieren und im Grunde genommen alle quasi auf einen Weg einzustimmen. Und ich glaube, er als Person steht halt einfach für Football im deutschsprachigen Bereich sowieso, aber auch als Coach der französischen Nationalmannschaft hat er tatsächlich Strahl und Bindekraft auch in den kompletten europäischen Football hinaus. So. Und im Gegensatz zur NFL, wo der Commissioner, naja, sagen wir mal so, zumindest nicht der meistgeliebte Mensch überhaupt ist, da hoffen wir genau auf das Gegenteil, dass eben durch seine Bekanntheit und auch Popularität, aber auch sein Standing im Football selbst, dass wir dort jemanden schaffen, der dann auch oftmals, wenn es da auch mal Themen gibt, ausgleichend wirken kann und den man dann auch bei jeder Franchise auch akzeptiert als Institution. Ich glaube, das tut wirklich Not, wenn du am Anfang startest. Von wem akzeptierst du dann bei bestimmten Gabelungen, die es beim Sport halt immer wieder gibt, von wem akzeptierst du das eher? Von einer Person wie ihm oder von einem, der fremd ist oder was auch immer. So, und wir haben uns das Ding aufgeteilt. Er ist der Commissioner, er ist für die sportlichen Belange zuständig. Ich bin eher für die anderen Dinge, die vielleicht nach außen hin weniger sexy sind, zuständig, aber die auch geregelt werden müssen. Und insofern ist er tatsächlich unsere Frontfigur, die in Richtung Franchises arbeiten und uns auch ein gewisses Markenbild geben.
Es gibt noch ganz viele Fragen, wie wird das Hamburger Team heißen, wo wird das Hamburger Team spielen und so weiter. Das hattest du ja einleitend schon gesagt. Das sind alles so Dinge, auf die ihr euch jetzt in den kommenden Tagen und Wochen freuen könnt.
Das wäre ja schade, wenn wir jetzt alles auf einmal verballern würden, weißt du? Also das ist so, ne? Ich garantiere, dass Hamburg auch in Hamburg spielen wird. Also es gibt ja durchaus Überlegungen oder an anderen Städten, dass man auch ein bisschen ausweicht oder so, aber das wird alles, glaube ich, in den nächsten Tagen relativ zeitnah auch kommuniziert werden, dass man auch genügend Vorlauf hat, sich dann auch um Tickets und alles Mögliche zu kümmern. Also das kommt alles noch rechtzeitig. Sobald der Lockdown vorbei ist und alle vor die Straße dürfen, ist das announced.
Chris hat immer mal wieder, wenn Jelko was gesagt hat, in seine Bauchbinde die Social-Media-Kanäle der ELF reingesetzt, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram. Also falls ihr jetzt gerade das erste Mal Kontakt zur ELF hattet und neugierig seid, folgt da auf jeden Fall, weil ich glaube, da wird eine Menge kommen. Jelko, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Für deine Zeit.
So, dass ich dabei sein durfte und hoffentlich bis bald wieder.
Machen wir doch mal, auf jeden Fall.
Ja. Toi, toi, toi. Schönen Abend noch.
Euch auch, ciao.
Danke, tschüss, ciao.
Danke. So, jetzt erstmal eine Bitte an die Regie, ob die Regie vielleicht mir mein Bier aus dem Kühlschrank geben könnte.
Ja, sie haben ganz vergessen. Das nicht rausgeholt?
Nee, ich glaube, es ist schon gefroren.
Ja.
Nee, ne?
Ja, das stimmt.
Ja.
Soll ich schon mal anprosten?
Ja,
ich warte kurz auf dich.
Warte,
wir haben auch noch gar nicht angeprostet.
Du musst es mir auf jeden Fall aufmachen, weil sowas kann ich ja nicht. Ne?
Ich kann das auch nicht. Ich kann dir ein Feuerzeug geben.
Kann das? Ist es? Ist es gefroren?
Musst du ein warmes. Habe ich ganz vergessen.
Ja, nee, dann trinke ich halt ein schönes, warmes, alkoholfreies. Ist ja auch super.
Sag nochmal, um ELF und abzuschließen.
Feuerzeug? Ja.
Feuerzeug kann ich dir geben.
Ja, gerne.
ELF abzuschließen. Football-Pionier, lange GFL gespielt hast du. Du warst auch in der NFL Europe. Jetzt gibt es offenbar wieder eine europäische Football-Liga, was Neues. Was löst das in dir aus?
Also aus der wirklich rein sportlichen Brille finde ich das eine ganz tolle Sache, weil man ja wirklich auch immer sagen muss, der Sport hat es sehr, sehr schwer im Vergleich zu anderen Sportarten. Weil du hast immer ganz, ganz viele Menschen, die einfach involviert sind. Das ist, fängt an natürlich bei deinem Kader. Du hast sicherlich dann 50, vielleicht sogar 60 Spieler mit ein bisschen Practice Squad dazu. Du hast einen riesen Trainerstab, du hast Betreuer, du hast organisatorisches Team. Also du bist ganz schnell bei so einem Franchise bei über 100 Leuten. Und das alles zu professionalisieren, ist ein richtiges Brett. Und du brauchst ganz, ganz viele wirklich fähige Menschen, die auch in dem Sport vielleicht groß geworden sind, die viel darüber gelernt haben, die viel umgesetzt haben und auch vielleicht zu NFL-Europe-Zeiten schon viel gemacht haben und auch da viel auch von dem amerikanischen System gelernt haben. Und das alles aufzubauen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Und deswegen ist es halt auch in der Vergangenheit nie wirklich passiert. Wir haben ja auch mal 1994 in Hamburg die FLE gegründet, die Football League of Europe, aha, hieß sie damals. Da waren auch 8 Teams drin mit Amsterdam und Manchester und einigen Teams, gegen die wir die Jahre davor auch gespielt haben. Und das, da haben wir halt auch relativ schnell gemerkt, Stockholm war auch dabei, Blue Devils natürlich, da haben wir relativ schnell gemerkt, wie schwer das ist, so eine gesamte Liga aufzubauen und natürlich auch dafür zu sorgen, dass die einzelnen Teams, die einzelnen Franchises so autark wie möglich werden und selbstständig werden und auch stabil sich aufbauen können. Gerade was das Marketing, was die gesamte Finanzierung angeht. In dem Moment, wo du semi-professionell oder professionell raufschreibst, dann muss halt auch wirklich ganz, ganz viel in den Bereichen passieren und du brauchst ganz, ganz viele Leute, die da einfach Geld verdienen. Insofern ist es toll zu sehen, dass das jetzt mit Menschen gemacht wird, die wissen, wie das funktioniert, auch aus anderen Sportarten. Auch klar merken natürlich jetzt in dem Moment, okay, die Zeit ist sehr, sehr knapp, die Einschränkungen machen es nicht leichter aktuell. Aber dann zu sehen, dann, okay, wir machen das und es ist ein Risiko in Anführungsstrichen, klar, aber es ist ja auch kein Grund, das nicht zu machen. Und für den Sport und für die Präsenz des Sports und für jeden einzelnen Spieler, der die Möglichkeit hat, dort eine Plattform zu haben, zu spielen, auf hohem Niveau gecoacht zu werden, hat ja auch nicht jeder die Möglichkeit, mit tollen Trainern zusammenzuarbeiten. Wir haben gestern 1,5 Stunden mit Juan Fatah gesprochen, der 10 Jahre in Innsbruck war, der jetzt in dem Hannover-Franchise sozusagen der Headcoach ist, auch ein großartiger Trainer. Und dann mit solchen Leuten natürlich zusammenzuarbeiten und von denen Football beigebracht zu kriegen oder auch von amerikanischen Trainern, die dann auch sicherlich kommen werden, das ist natürlich eine tolle Sache für die Sportler an sich. Aber der Sport kann von jeder weiteren Präsenz und von jedem zusätzlichen Spiel, was gezeigt wird, nur profitieren in unserem Land. Und es wird wieder eine neue Community entstehen und es werden wieder neue Leute auf den Sport aufmerksam und es werden auch dadurch wieder neue Leute, junge Spieler, junge Kids, Jugendliche sagen, mega cooler Sport, habe ich gerade im Fernsehen gesehen, das will ich auch spielen.
Machen wir für diesen Moment ein Häkchen hinter diesem Thema. Uns interessiert aber natürlich auch eure Meinung, wie ihr zu dieser neuen Liga steht, ob ihr euch vielleicht auch regelmäßig Content aus dieser Liga wünscht. Also denkt gerne mal drüber nach und schreibt uns das in die Kommentare, vielleicht auch nach dieser Live-Sendung. Also wenn dieses Live-Video beendet ist, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr der ELF gegenübersteht, ob ihr euch drauf freut, ob ihr eher noch skeptisch seid, was euch interessiert und ob wir das in näherer Zukunft noch vertiefen. Weil, dass es diese Liga gibt, du hast es gesagt, ist für die Sportart auf jeden Fall schon mal ein Fund. Und für die Jugendlichen oder die noch etwas jüngeren Footballspieler halt, kann es ein großes Schaufenster sein.
Ja, da fand ich auch, also die Reichweite, es geht immer um Reichweite, es geht immer um Sichtbarkeit und wenn wir sind alle, die hier zugucken und zuhören, sind irgendwie fasziniert von diesem Sport. Und je mehr Leute man erreicht, egal über welche Plattform, egal über welche Liga, über welche Institutionen oder jemand, der sich damit auseinandersetzt und das promotet und das größer macht, egal ob es jetzt auf der deutschen Ebene ist, auf der europäischen Ebene ist, auf der amerikanischen Ebene ist, ist vollkommen egal. Alles, was sozusagen Reichweite und Sichtbarkeit für diese Sportart ist, davon können wir nur profitieren. Und dann Deutschland ist schon sehr stark, auch von den Mitgliederzahlen, auch konstant über viele, viele Jahre immer weiter gewachsen. Und insofern, da ist aber noch lange das Ende nicht erreicht. Also da kann noch so viel passieren und es gibt so viele Sportler, die auch vielleicht in anderen Sportarten unterwegs sind, die den Football noch gar nicht so auf dem Zettel haben. Und ich habe selber auch andere Sportarten probiert und als ich aber war nie so wirklich zu Hause. Viel Spaß gemacht, auch alles gut und so, aber als ich in den Football eingestiegen bin, so meine ersten Trainingseinheiten, das hat mich so gepackt, ja, dass ich gesagt habe, ich will nie wieder was anderes machen. Und das ist jetzt 30 Jahre her. Ja, und das geht auch vielen Fans so, die Football das erste Mal sehen und dann das so ein bisschen erklärt kriegen, was es inhaltlich, regeltechnisch und so weiter taktisch bedeutet. Und wenn dann der Funke so ein bisschen überspringt, dann entsteht sofort dieses Football-Fieber. Ja? Und das ist doch eigentlich das, was wir alle wollen, dass diese Football-Community noch viel, 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 viel größer wird. Und alles, was in dem Rahmen passiert, kann nur ein Vorteil sein.
Super. So, jetzt hast du auch was zu trinken.
Ja, jetzt können wir anstoßen. Gut. Vielen Dank an
König Pilsner. Ja? Genau. So, wir springen von der...
Etwas warm.
Ja?
Ja, leicht.
Ja, tut mir leid, das habe ich echt vergessen.
Ja, alles gut.
Aber vielleicht ist es nach der Sendung aufgetaucht.
Super.
Dann kannst du es dir einpacken.
Dann nehme ich es mit.
Kannst du ja bei der Fahrt trinken.
Ja, trinke ich bei Fahrt.
Ja,
das ist ja auch super, wenn du bei der Polizei vorbeifährst,
hast du ein
Bierchen in der Hand, das ist immer klasse. Genau.
Also, wir kommen von der ELF, wie ihr es gewohnt seid, in die NFL. In den vergangenen zwei Wochen haben wir ja schon so eine kleine Serie gestartet, die Team Needs. Wir haben die Ostdivision schon gehabt, wir haben die Süddivision schon gehabt und heute wollen wir uns um die...
Den kalten Norden.
Um den kalten Norden kümmern, genau. Wir fangen gleich mit der AFC an. An dieser Stelle einmal Werbung sei uns gestattet. Tessa haut euch gleich wieder den Link in den Chat. Und zwar geht es um den NFL Europa Shop. Da habt ihr die Auswahl aus 10.000 Merch-Artikeln. Es gibt einen eigens für die Footballerei generierten Link, einen sogenannten Affiliate-Link. Wenn ihr vorhabt, euch da was zu bestellen, da gibt es wie gesagt eine riesige Auswahl und sehr viel Tampa Bay Super Bowl Merch gerade, dann macht das gerne über diesen Link und mit dem Promocode POST35, POST35 bekommt ihr ab Bestellung oder Bestellung ab 35 Euro auch versandkostenfrei was zugeschickt. Ich bin mir sicher, Steelers Material haben die auch en masse.
Mit Sicherheit.
Da sind wir schon bei den Steelers. Vielleicht erstmal ganz allgemein einmal. Wir sind schon ein bisschen spät dran, aber die Zeit würde ich mir trotzdem nehmen wollen. Wenn du auf die AFC North guckst, mit den Steelers, mit den Ravens, mit den Browns, die sich allesamt für die Playoffs qualifiziert haben und dann auch noch die Bengals. Und dann auch noch die Bengals. Der wirkt jetzt so der Need-Bedarf nicht sonderlich groß im Vergleich zu anderen Divisions, oder?
Ja, allerdings passiert ja auch immer wahnsinnig viel. Dann kommt immer die Free Agency dazu. Dann musst du überlegen, wie sieht dein Cap-Space aus? Wie viel Geld hast du tatsächlich? Wen verlierst du? Gibt es irgendwelche Cap-Casualties? Finde ich einen großartigen Begriff übrigens. Finde ich ganz toll.
Könnte ich schon wieder nicht unfallfrei aussprechen.
Cap-Casualties, also Leute, die du entlassen musst, obwohl sie eigentlich gute Spieler sind, die aber einfach zu teuer sind und die dir dann wieder ein bisschen Spielraum geben, vielleicht für zwei sogar oder drei Spieler, die du auf anderen Positionen dringend benötigst. Also das ist, und da sind halt einige Teams ein bisschen besser aufgestellt und andere Teams haben ein bisschen Probleme. Und gerade wenn wir uns da um die Steelers kümmern, dann sieht es da nicht ganz so gut aus. Ne?
Naja, rund 8 Millionen Capspace ist jetzt nicht viel aktuell, Stand jetzt, aber immerhin nicht im Minusbereich, was ja auch, also viele Mannschaften bewegen sich im Minusbereich. Da muss man vielleicht einmal noch sagen, das ist jetzt in den letzten Tagen verkündet worden, die wohl wichtigste Personalie, Big Ben macht weiter.
Ja, genau.
Hat jetzt bis 20 oder für die Saison 2021 auch nochmal.
Juju hat gleich ein paar TikTok-Videos gemacht
dafür, ja, genau.
Auf irgendwelchen fremden Logos.
Also der macht weiter, aber die, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber die vermeintlich größte Baustelle bei den Steelers ist die O-Line.
Ja.
Also wer beschützt eigentlich Big Ben? Pouncey hat seine Karriere beendet und Villanueva und Matt Filer sind Free Agents, ein Eckpfeiler.
Schönes
Wortspiel, ne?
Ja.
Fallen da also weg. Da würde ich sagen, müssten die am meisten machen.
Definitiv. Wir wissen ja alle, dass Big Ben jetzt nicht der mobilste Quarterback ist. Also er kann sich ein bisschen bewegen, aber halt auch nicht mehr so, wie er am Anfang sagte. Er war halt auch nie der wirkliche Runner, aber er hat auch immer eine gute Pocket Presence gehabt. Jetzt hat man schon im letzten Jahr im Spielsystem gesehen, dass sie sehr stark sich fokussiert haben auf das hochprozentige Kurzpassspiel. Das hat dann auch die ersten 11 Spiele sehr, sehr gut geklappt. Dann hat es ein bisschen angefangen zu wackeln. Die Teams haben wieder eine Antwort gefunden und haben das eigentlich auch ganz gut unterbinden können. Aber das war so ein bisschen so der Ansatz, gepaart mit einer sehr dominanten Defense. Und ich glaube, dass die Offensive Line ein ganz großer Schlüssel sein wird für Big Ben. Natürlich, wenn du in der Shotgun stehst, den Ball bekommst und ihn schnell werfen kannst, ist das immer ein großer Vorteil, auch gerade was den Pass Rush allgemein angeht. Aber da wirst du halt nicht den Super Bowl mitgewinnen. Also du musst auch in der Lage sein, noch mehr Zeit für den Quarterback rauszuholen, damit eben auch das Deep Passing Game, also die tiefen Pässe in einem Spiel, auch einfach ein Teil sind, auch respektiert werden müssen. Weil wenn sie das vernachlässigen können und sich auf die unteren Zonen konzentrieren können, da wird es dann immer irgendwann eine Antwort geben. Da wird immer irgendein NFL-Team wieder sagen, okay, alles klar, am Anfang der Saison wurden wir vielleicht da noch auseinandergenommen, aber beim nächsten Mal, wenn wir gegeneinander spielen, dann sieht das schon ganz anders aus, ja. Dazu kommt, dass ein Pouncey, der Center, Pouncey sich, der sozusagen seine Karriere beendet hat, also raus ist, weg ist, ja. Und das ist natürlich ein Brett für eine Offensive Line. Also so ein Center, gerade auch im Zusammenspiel mit einem Quarterback, da gibt's ganz viele Calls, die der Center auch macht anhand der Front, so wie die Defense sich aufstellt, auch genau sagt, in welche Richtung wird jetzt geblockt. Also so Protections gehen immer meistens immer so in eine Richtung. Wenigstens die Hälfte der Linie macht das, manchmal sogar die gesamte Linie. Dass man so sich auf eine Seite konzentriert und die andere Seite ist dann die Seite, die dem Quarterback gehört. Und da ist ganz viel Erfahrung und Kommunikation und Know-how, also geht einfach verloren. Und da Interior Line, denke ich mal, ist Steelers auf jeden Fall interessant. Dazu kommt, dass in der Free Agency auch noch ein James Conner ist. Also Running Back ist auch nicht ganz uninteressant, was da passiert. Und ja, Juju auch ist auch Free Agent, ganz genau.
Dupree, also da sind schon,
das ist schon einiges dabei, ne? Mhm. Also auch gerade, also Defense, denke ich mal, hat Mike Tomlin, glaube ich, immer ein ganz gutes Gespür, welche Jungs, auch die man vielleicht noch nicht so auf dem Zettel hat, gut reinpassen in das System und das auch gut umsetzen können. Aber wenn du keine Offensive Line hast, dann nützt dir auch die beste Defense nichts, weil du musst am Ende des Tages deine 21, 24 Punkte machen.
Ja, und da werden sie wahrscheinlich eher über den Draft gehen,
ja,
weil so viele gute O-Line-Spieler sind jetzt auch gerade nicht frei. Sie können natürlich Villanueva irgendwie einen neuen Vertrag geben, aber du hast ein paar Namen aufgezählt. Villanueva, Feiler, Bud Dupree, Juju, James Conner. Also das sind schon fünf Namen, die man kennt aus der NFL, ohne großer Steelers-Fan zu sein.
Ja, genau.
Also das sind schon wichtige Leute. Alle werden sie nicht bezahlen können. Sie müssen irgendwo den Fokus drauf legen. Running Back bekommst du, glaube ich, eher als eine richtig gute O-Line, ne?
Definitiv, ja. Also
und auf Wide Receiver sind sie ja neben Juju gut besetzt.
Ja, weil sie auch viele, viele junge Receiver haben, die sie in den letzten Jahren sich immer wieder in frühen Runden geholt haben, also zweite, dritte Runde. Also insofern glaube ich, dass da schon sie ganz gut aufgestellt sind und den einen oder anderen, der entwickelt sich immer oder kriegst du vielleicht auch noch später in der Draft. Bei Running Backs bin ich auch immer so, habe ich auch so die Meinung, dass man eigentlich immer irgendwie einen guten Running Back noch irgendwo findet, den man auch wirklich, wie gesagt, noch niemand wirklich groß auf dem Zettel hat, der aber von seiner Work Ethic, von seiner Einstellung her, von allem, was er mitbringt, einfach gut reinpasst, sehr aggressiv läuft oder man macht eine Mischung aus einem, der eher so der Downhill-Runner ist, dann einer, den man so ein bisschen ins Passing-Game mit einbinden kann. Also entweder verteilst du es auf mehrere Schultern oder du findest halt wirklich einen Allrounder, der alles sehr, sehr gut kann. Aber da bin ich, also wenn ich jetzt einen Vergleich hätte, worum muss ich mich jetzt primär kümmern, auch wenn ich diese beiden Baustellen habe, nehme ich in 10 von 10 Fällen die Offensive Line, weil ohne die nützt ja auch der beste All-Round-Running-Back nichts, ja, schweige denn die Zeit für den Quarterback ist.
Naja, vor allem, wenn man sich mal die Running-Back-Free-Agents anguckt, also nur so eine Auswahl, Marlon Mack, Mark Ingram, ja. Todd Gurley, Leonard Fournette, Aaron Jones, Le'Veon Bell, wäre auch witzig, wenn der zu den Steelers zurückkäme. Also
nicht.
Da ist die Auswahl, glaube ich, ein bisschen größer. François Sönken schreibt auf YouTube, Linsley von den Packers ist Free Agent. Der könnte den Steelers durchaus helfen. Auch einer aus der O-Line, der aber bei nahezu jedem Team irgendwie im Gespräch ist, weil der halt so gut ist. Der wird halt auch richtig Schotter haben wollen.
Das ist nämlich genau der Punkt. Also Offensive Linemen, gerade wenn sie ein bisschen Experience haben und wenn ihre Verträge auslaufen, das ist pures Gold. Das sind so wertvoll und die müssen halt auch bezahlt werden, ganz klar. Ne? Das weiß auch jeder. Ist natürlich auch eine sehr riskante Position, weil sich da auch immer wieder jemand sehr schnell verletzen kann. Das haben wir immer wieder gesehen. gesehen, wie schnell das gehen kann. Meistens wirklich durch Fremdverschulden, weil irgendjemand dir von der Seite in die Knie fliegt oder was auch immer. Aber diese Spieler, die jetzt nicht frisch aus dem College kommen und auch wirklich, da kommt ja auch einiges jetzt in der Draft, da haben wir auch schon einige Jungs gesehen, auch aus der dritten Division, den Center da aus Wisconsin. Da werden wir schon einige Jungs sehen, auf die ich mich auch schon sehr freue. Leider nicht in der Combine, aber irgendwie werden wir sie ja zu Gesicht bekommen. Und da wird einiges passieren. Aber die Spieler, die jetzt schon so seit 2, 3, 4, 5 Jahren oder vielleicht sogar schon länger in der NFL sind, die voll in dem Tempo drin sind, die genau die Systeme kennen, die eigentlich alles im Prinzip schon gesehen hat, was sie erwarten könnte. Das ist so wertvoll und es gibt einfach nicht so viele davon. Du brauchst halt immer deine 5 Starter plus nochmal 3, vielleicht sogar 4 Backups, die du auch wirklich brauchst, weil sie werden in der Saison spielen. Welches Team spielt denn mit 5 Offense-Linern 16, 17 Spieltage durch? Also das wird nicht passieren. Das heißt, du musst, und vor allen Dingen dazu kommt noch, dass in der Offensive Line, ja, du bist jetzt rechter Guard. Jetzt verletzt sich aber der linke Tackle. Und du hast aber noch einen zweiten guten rechten Guard. Was passiert? Der erste muss dann auf die linke Tackle-Position. Das heißt, du musst auch noch unterschiedliche Positionen beherrschen. Ja. Und das sind so Dinge, wenn du da Jungs findest, die das auch schon gemacht haben in der Vergangenheit, das ist wirklich Gold wert und das musst du bezahlen. Also da wirst du nicht drum herum kommen.
Kommen wir zu den Ravens. Auch die könnten Verstärkung in der O-Line gebrauchen, weil auch deren Center ist Free Agent, Matt Skura. Aber korrigiere mich gern, auch das ist nicht neu. Das beschäftigt die Ravens ja schon ein bisschen länger. Den größten Need haben sie in meinen Augen auf Wide Receiver.
Wer fängt die Kirsche? Ganz genau, ja.
Also du hast zwar einen sehr mobilen, sehr lauflastigen Quarterback, trotzdem ist da in der letzten Saison mehr denn je bewusst geworden, sie brauchen aber eigentlich nochmal so einen richtigen Go-To-Guy. Dasselbe gilt für die Packers, aber über die sprechen wir später.
Ja, ja, genau. Also ich bin voll bei dir. Du hast ein Team, was sehr dominant, also Run-First-Team ist, ein sehr dominantes Laufspiel. Ich glaube, in den letzten beiden Jahren auch Nummer 1 der Liga. Also es ist wirklich, also in der Summe wirklich eine gute Sache. Und du hast mit Lamar Jackson auch einen Quarterback, auf den die Franchise 100% setzt. Also der wird sein, der wird es bleiben. Und der kann ja auch einen Ball werfen, aber es funktioniert halt nicht nur ausschließlich über deine Tight Ends oder über dein Running Back. Also du musst Go-To-Guys haben, du brauchst Go-To-Guys, weil es passiert nämlich was ganz Entscheidendes. In dem Moment, wo der Wide Receiver Core nicht so dominant ist, dann kann die Defense das auch taktisch, strategisch in Anführungsstrichen nicht vernachlässigen, aber muss nicht ganz so viel Aufmerksamkeit drauf geben und kann sich wirklich dann mehr auf das Laufspiel konzentrieren und auf die Tight Ends konzentrieren. In dem Moment, wo du da draußen aber 1, 2 Jungs hast, besser 2 Jungs hast, die wirklich auch ein richtiger Deep Threat sind, die auch mit dem Ball, in dem Moment, wo sie ihn haben, noch Big Plays draus machen, kreieren können, dann sieht das nämlich schon wieder ganz anders aus. Dann ist die Offense wieder viel unberechenbarer.
Aber traust du so einem Lamar Jackson das zu, dass der sich nochmal transformiert quasi in seinem...
Na, er muss sich nicht transformieren. Seinem dritten Jahr? Ja, aber er muss, sag ich mal... Also es wird, wenn geworfen wird, dann musst du da sehr effizient sein und sehr, also muss er effektiv sein in dem, was du umsetzt. Und wir haben ja auch einen Marquise Brown, der sich ja auch so ein bisschen darüber beschwert, dass er nicht mehr Targets bekommen hat. Ich sehe den auch noch nicht so hundertprozentig als den Go-To-Guy, aber der in der Kombination zum Beispiel mit dem Allen Robinson von den Bears wäre großartig. Also wenn sie das hinbekommen würden, das wäre dann wieder, da musst du schon wieder beide Seiten beachten. Du kannst sie beide auf eine Seite stellen und in dem Moment, wo das Passing Down kommt, hast du auch 2 Jungs, die wirklich das umsetzen können. Ja? Kombiniert mit Tight Ends, kombiniert auch im System mit, wir laufen, wir tauschen Läufe an und dann hast du immer die Situation, wenn Lamar Jackson rausläuft, dass er die Option hat, selber zu laufen, was richtig wehtut, aber du musst halt auch noch den Pass respektieren. Du kannst nicht alles auf Lamar schicken, weil dann hast du hinten halt wirklich nur noch einen, der dann ein oder zwei Wide Receiver tief kam. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel für die Offense von den Ravens, dass sie den einen oder anderen, da müssen sie auch investieren, sie haben ja auch noch ein bisschen Cap-Space, aber da müssen sie investieren.
27 Millionen aktuell,
ja. Also insofern können sie...
Im Vergleich zu den Steelers?
Definitiv, sie können ein bisschen, also sollten sie auch. Ja. Also sollten sie auch, weil die Offense wird dadurch unberechenbar.
Um vielleicht einmal, Hiho schreibt nämlich auch, Allen Robinson sollte zu den Ravens kommen. Vielleicht, wir werden uns wiederholen, weil wie gesagt, bei den Packers und bei den Bears sieht es ähnlich aus auf der Position, um einmal den Receiver-Free-Agency-Markt zu nennen. Also der angesprochene Juju wäre frei. frei, der angesprochene Allen Robinson wäre frei, Marvin Jones wäre frei, Chris Godwin wäre frei, Sammy Watkins, Corey Davis, Will Fuller, Kenny Golladay, also und.
Max von Garnier,
nicht zu vergessen, der auch schon wieder, oder der angekündigt hat, er hätte nochmal Bock und so weiter. also sicherlich eine größere Auswahl als in der O-Line und da könnte bei den Ravens sicherlich was funktionieren. Die 27 Millionen Capspace, die sie haben, müssten sie aber eigentlich auch noch ein bisschen in die Defensive stecken, weil da sind halt auch zwei große Namen, Free Agent, nämlich Matt Judon und Yannick Ngakoue.
Naja, alle Edge-Rusher gefühlt, also vier Edge-Rusher sind ja, also wirklich Defensive Ends, die Jungs, die Pressure in der Defense-Line außen bringen, sind alle Free Agents. Und ich muss auch überlegen, in wen investierst du, wo guckst du, ob du noch jemanden vielleicht in der Draft erwischt, aber das ist definitiv eine Baustelle. Also es gibt noch mehr Baustellen, auch die Offensive Line gerade in der Mitte muss ein bisschen Beachtung kriegen, aber defensiv gar keine Frage. Edge Rusher brauchst du einfach und ich glaube, die Defense der Ravens ist eine gute Defense, aber wenn das wegfällt und du keinen Druck aufbauen kannst auf einen gegnerischen Quarterback, dann hast du in der Secondary bist du immer am Straucheln. Das ist einfach so, ne? Ja. Wissen wir alle.
Also für alle, die NFL täglich verfolgen, das werden ja wahrscheinlich alle von euch sein, kriegt man sehr viel Cap-Space-Trickserei gerade mit. Irgendwelche Verträge werden umstrukturiert, damit dann doch noch ein bisschen mehr Cap-Space da ist. Ja. Das Geile ist halt, dass die Free Agency ja wirklich vor der Tür steht. Ja. Also da wird jetzt in den nächsten Tagen eine Menge passieren. Kommen wir zu den Browns. Die haben aktuell 25 Millionen Cap-Space. Ist auch nicht so schlecht. Da würde ich sagen, Max, ich weiß nicht, wie du es siehst, volle Kraft auf die Defense.
Ja, muss. Also ich denke mal, offensiv brauchen wir uns da bei den Browns jetzt nicht so eine Sorgen machen. Ich glaube, die sind auf allen Positionen gut ausgestattet. Auch ein OBJ wird ja aller Voraussicht nach seiner Verletzung wieder zurückkommen. Ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Schlüsselspieler. Insofern brauchen wir, glaube ich, defensiv uns nicht wirklich Gedanken machen. Aber in die Defense muss offensiv Gedanken machen, aber in die Defense muss investiert werden. Also da sind viele Baustellen, das fängt schon auch wieder da bei den Edge-Rushern an, das sind die Cornerbacks definitiv, die Safeties, Linebacker, also hast im Prinzip in allen unterschiedlichen Bereichen in der Defensive einen Bedarf, was aufzubauen, aber du hast, die Free Agency steht vor der Tür, du hast Cap-Space, du hast, sag ich mal, jetzt in der letzten abgelaufenen Saison eine sehr souveräne Leistung gelegt. Du hast einen 11-5-Rekord gespielt.
Das erste Mal seit 26 Jahren wieder ein Playoff-Spiel gewonnen.
Definitiv, ja. Und das auch wirklich endlich, muss man ja wirklich sagen, nach der langen Durststrecke der Browns, sag ich mal, auch wirklich ein Ausrufezeichen hingelegt. Und wenn du jetzt es hinbekommst, in der Defense so gut und strategisch korrekt und sinnvoll zu investieren und auch zu platzieren, die Offense zusammenhältst, dann könnte das durchaus ein sehr interessanter Kandidat auch für die Division werden. Ne?
Also, Sie haben halt immer noch Myles Garrett.
Ja, genau.
Das ist natürlich ein Riesenfund in der Defense. Aber Oliver Vernon hat sich da nicht so richtig durchgesetzt. Fraglich, ob er wiederkommt. Da brauchen sie halt irgendwie noch ein Pendant auf der anderen Seite.
Genau, also Myles Garrett ist ja nicht nur ein guter Rusher, also Perver, der ist ja auch unfassbar stark gegen den Run. Und wenn du das jetzt kombinierst, auch nochmal mit einem guten Pass-Rusher oder auch jemanden, der sozusagen ihn ersetzt auf der anderen Seite, damit dann sozusagen keine Weak-Side oder Strong-Side für die Offense entsteht, wo sie sagen können, okay, da attackieren wir mit dem Run, da attackieren wir eher mit einem Screen-Game oder was auch immer. Also das ist etwas, was die Defense noch sehr, sehr viel stärker machen würde in der Kombination mit Myles Garrett, ja.
Ich verfolge das hier gerade. Hiho fragt, was macht OBJ? Felix Brady will OBJ bei den Bucks haben. Nochmal François, OBJ wird zu den Packers getradet. Im Gegenzug bekommen die Browns Preston Smith. OBJ, der geht, schreibt Peter Gänger, weil du gerade hier bist, Max, als ehemaliger Wide Receiver. Ich stehe OBJ bei den Browns irgendwie auch skeptisch gegenüber. Ich kann das gar nicht so richtig begründen. Ja. Für mich ist er da nie richtig angekommen und gefühlt ist er für mich da immer noch ein Fremdkörper. Ja. Du sagst aber, wenn OBJ zurückkommt, ist er wichtig für die Browns. Also siehst du den bei den Browns oder würdest du den eigentlich lieber woanders sehen?
Naja, das eine ist seine Athletik, seine Performance, seine Skills, die er aufs Feld bringt. Also da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass er für die Browns enorm wichtig wäre. Ja, auf der anderen Seite unterschreibe ich das sofort, was du gesagt hast. Immer das Gefühl gehabt, dass er nicht so glücklich war. Und dass er auch, sag ich mal, ein Charakter, der braucht unheimlich viel Aufmerksamkeit und der muss auch so ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehen. Und System und so, wie das in den letzten Jahren gelaufen ist und auch die Performance von Baker war ja immer sehr ups and downs, sehr durchwachsen und so, dass er halt auch nicht scheinen konnte, wie man so schön sagt. Und er war auch nicht so der Nummer 1 Go-To-Guy. Und ich glaube, dass er nie so wirklich so hundertprozentig sich wohlgefühlt hat. Kann natürlich auch an der Stadt liegen, das weiß man nicht. Ist jetzt nicht die schönste Stadt.
Ja, gut, aber das weiß ich ja vorher, wo ich unterschreibe.
Ja, wenn du erstmal da bist, dann ist, also ich war in Cleveland, da ist halt auch nichts.
So, bin da auch mal durchgefahren, so schlimm war
es. Ja, durchfahren kann man. Ja. Aber ich gebe dir absolut recht, dass der durchaus sicherlich das ein oder andere Gespräch führt, aber da muss es halt irgendeine Art von Tradern geben. Ne? Und da wissen die Browns auch, dass sie da sinnvoll und also man muss auch mal wissen, wie sieht's im Lockerroom aus? Also wie ist die Chemie? Ist er jemand, der Unruhe reinbringt? Ist er jemand, der ein guter Teamplayer ist? Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es da ein bisschen bröckelt. Unabhängig jetzt von der Verletzung, das ist nie so wirklich. Man hat nie so diese Identifikation erlebt. Mhm. Ja, die selbst ein Tom Brady bei den Buccaneers ja voll ausstrahlt. Ja, also er hat ja nie irgendwie herausgestellt, dass, ja, ich bin eigentlich Patriots, ich mache das hier nochmal ein, zwei Jahre. Nee, ich bin jetzt Buccaneer. Ja, und das ist irgendwie so gefühlt nie, hat nie stattgefunden.
Pette 36 schreibt auch nochmal, Preston Smith für OBJ, das scheint irgendwie ein Gerücht zu sein, was sich hält. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Packers das machen, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite, wenn sie es machen, OBJ mit Aaron Rodgers?
Das ist genau das Ding. Und das ist etwas, wo OBJ auch sagt, das ist sicherlich etwas, was er will. Ja, wo er auch scheiß drauf ist. Weil die...
Da ist halt die klare Nummer 1.
Ja, und vor allen Dingen weiß er, dass er halt...
Da haben wir auch noch Devante Adams. Also er wäre da auch da nicht
wäre, die klare er wäre, Nummer 1. Er wäre WR1, WR2 slash. Also da könnte man dann sich überstreiten, aber Jonas Smith ist natürlich ein absoluter Ausnahmereceiver auch. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber das könnte eine sehr interessante, sowohl für die Packers, auch für OBJ sein, Konstellation sein. Aber wie gesagt, nicht ohne die Browns. Also da bin ich sehr gespannt, was es da als Gegenleistung dann gibt.
Ja. So, die Bengals haben wir noch in der AFC North. Die haben aktuell 47 Millionen Cap Space, also das meiste Kapital in dieser Division.
Brauchen
wir auch. Ja, wollte ich gerade sagen. Sicherlich aber auch großen Bedarf an beiden Linien. Mhm. Vor allem, man hat gesehen, Joe Burrow war ja eigentlich permanent auf der Flucht.
Ja.
Ist lange gut gegangen. Irgendwann dann, wann hat er sich verletzt? Woche 12 oder so, dann nicht mehr.
Nachdem er wirklich sehr, sehr gut abgeliefert hat, muss man sagen. Ne? Aber
den müssen sie noch ein bisschen mehr beschützen.
Also definitiv.
Auch da gilt dasselbe wie für die Steelers. Ja. Da muss in die O-Line noch mehr investiert werden. Ne?
Absolut. Und das, was man halt auch gesehen hat, ich habe mir tatsächlich ein paar Spiele von den Bengals angeguckt, weil ich auch wissen wollte, wie Joe Burrow sich macht. Und der hat ja fast konstant 300-Yard-Spiele hingelegt. Und das auch wirklich immer auf Messers Schneide, wie man so schön sagt. Also da hing wirklich schon jemand oder gerade in der Waagerechten auf ihn zugeflogen und er hat halt wirklich in der Pocket gestanden, nochmal einen kleinen Schritt zur Seite gemacht, um halt den Ball noch wegzubringen. Hat auch gut, hat wirklich das auch gut getragen und gut gemacht. Auch dadurch, dass sie auch sehr passlastig natürlich in der Offensive sind, ist es enorm wichtig, dass du da einen guten Schuss hast. Aber es lag schon eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit in der Luft, dass der sich irgendwann was tut, dass er sich irgendwann wehtut, dass er sich irgendwann verletzt. Ja, und das war eine sehr böse Verletzung, als sie dann passiert ist. Das sah auch nicht gut aus. Aber das ist auch wieder darauf zurückzuführen, wenn du keine Tackles hast, die einfach mit einem starken Pass-Rusher, der ja auch, wenn du gegen, also du bist in Defense und du bist jetzt ein Pass-Rusher oder ein Edge-Player und du spielst gegen ein Team, was hochprozentig Pass wirft, dann kannst du natürlich dein Spiel auch dementsprechend anpassen. Viele Defensive Linemen müssen ja erstmal sozusagen kontrollieren, dann, das sind Bruchteile von Sekunden, die ich dir erkläre, und dann sehen sie, es ist Pass und dann gehen sie in den Pass Rush. So. Unabhängig jetzt von Passing Downs, immer vom 1. und 10, weiß nicht, was passiert. So, wenn du aber jetzt ein Team hast, was sehr passlastig ist, dann kannst du schon mehr den Fokus darauf legen, ein bisschen mehr gamblen und mehr in den Pass Rush von vorne reingehen. Was es noch sehr viel schwieriger macht für die Offensive Line und gerade für die Tackles, dann irgendwie da auch schnell genug mit dem Kickslide dann in ihre Protection zu kommen. Ja, und das macht es sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, unabhängig von den Baustellen in der Offensive Line sollte man auch für Entlastung sorgen im System, indem man versucht halt auch das Running Game ein bisschen stärker, dominanter zu machen, damit eben genau das nicht passiert, dass die ja. Defense nicht nur auf Pressure, Pass Pressure sich an einstellen kann, einschießen kann.
Ja, also letztlich Steelers und Bengals nahezu deckungsgleich, O-Line größter Bedarf. Corey Linsley habe ich mir auch hier notiert, klar. Joe Tunay von den Patriots wäre frei, Brandon Scherf von Washington. Aber das sind halt alles Jungs, genauso wie wir es schon bei den Steelers besprochen haben, die wissen um ihren Marktwert und wollen dementsprechend viel Cash sehen. Also ist ja das Beste für die, was denen passieren kann. Die nehmen wahrscheinlich das beste Angebot an.
Das definitiv musst du auch in so einer NFL-Karriere. Wir wissen, haben wir gerade drüber gesprochen, wir wissen nicht, wie lange es geht und was passiert. Du versuchst den besten Vertrag zu holen, du versuchst natürlich auch das beste Guaranteed rauszuholen. Also selbst wenn du zwei gleiche, ähnliche Summen hast, ist die Frage, was ist Guaranteed, was kriegst du sozusagen noch, wenn du weiterspielst oder was kriegst du ausgezahlt, wenn du dich verletzt, ist ja auch sehr wichtig. Und das musst du auch jedem einzelnen Spieler auch wirklich lassen. Also irgendwann ist dann sozusagen der Payday und dann muss er halt den besten Vertrag annehmen. Und dann, aber da sind einige Spieler in der Position, dass sie sich das auch wirklich dann aussuchen
können. Wie bewertest du die Receiver-Position bei den Bengals? Also sie haben T. Higgins und Tyler Boyd, so ein Dritter, so ein richtig starker Dritter.
Ich glaube, AJ ist ja auch Free Agent.
Ja,
ne?
Genau. Würde dem Burrow Joe auch gut tun.
Muss auch sein. Also bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, du hast doch da einen Quarterback, der auch den Ball sehr, sehr gut verteilen kann. Und am wohlsten haben sie sich oder hat er sich auch tatsächlich in Formationen gefühlt, wo er wirklich mit vier Receivern draußen war. Ja, und den Ball auch mit sehr unterschiedlichen guten Passkonzepten auch verteilen konnte. Und da braucht er natürlich entsprechende Anspielstationen. Also da müssen die Bengals auch überlegen und investieren. Aber natürlich, also da sind unfassbar viele Baustellen bei den Bengals. Du hast vier Spiele gewonnen. Also defensiv brauchen wir auch nicht drüber reden, muss auch einiges passieren. Offensiv kann ich mir gut vorstellen, wenn man die größte Baustelle in der Offensive Line so einigermaßen unter Kontrolle kriegt, der Receiver Core steht und auch da kann sich immer noch der ein oder andere dritte oder vierte Receiver gut entwickeln. Aber du musst auch defensiv halt dafür sorgen, wenn die Offense 28 Punkte macht oder sogar 31, 35 Punkte macht, dass du das Spiel nicht trotzdem verlierst. Ja. Also, das darf ja nicht sein. Ne? Also die Bengals werden, und das ist auch, um die Division, sag ich mal, so ein bisschen abzuschließen, das ist auch ein hartes Los. Du hast es angesprochen, du hast die Ravens in den Playoffs, du hast die Steelers in den Playoffs, du hast die Browns in den Playoffs und dann hast du auch die Bengals. Ja. Also das ist ein Brett.
Die Division hat es in sich und wird es wahrscheinlich auch in der kommenden Saison in sich haben.
Ja.
Slam 10 oder Slam 10 schreibt, Hamburger leben in einer Stadt mit gefühlten 300 Regentagen, wissen aber genau, dass das Leben in kleineren Städten grundsätzlich schlechter ist. Erstens, ist Cleveland so einwohnermäßig hinter Hamburg? Haben die nicht auch bestimmt Millionen? Weiß ich gar nicht. Und 300 Regentage haben wir schon lange nicht mehr. Ich finde, auch in Hamburg merkt man den Klimawechsel. Bei uns regnet es gar nicht.
Also wenn wir montags hier sitzen, scheint immer die Sonne.
Ja. Aber morgen soll es viel regnen, aber so viel regnet es bei uns gar nicht.
Aber das ignorieren wir einfach. Also das in Hamburg ist das. Ist also, und das Schöne ist ja auch, wenn du in so einer Stadt wie Hamburg lebst, du weißt es zu wertschätzen. Ja, also wenn die Sonne rauskommt, dann drehen ja auch alle sofort durch.
Ja.
Und wir sind ja auch die Stadt in Deutschland mit den meisten Cabrios.
Ist das so?
Das ist so. Das stimmt wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja. Aber ich habe es mal irgendwo gehört und ich fand das so toll.
Seitdem erzählst du es ja.
Deswegen erzähle ich es jedes Mal.
Ja.
Und das muss auch so sein, weil der Hamburger fährt halt auch, also solange es nicht in Strömen regnet, so ein bisschen nieseln, da kann man schon offen fahren. Das ist nicht schlimm.
Ich habe noch nie in meinem Leben Cabrio besessen. Du?
Bist ja klar, ich habe seit 30 Jahren haben wir eins. Ja klar, super. Cool. Ist hervorragend.
Ja, vielleicht sammelst du mich mal ein.
Bisschen frisch, aber macht Spaß.
Ja. Alles nur die Frage der Kopfbedeckung.
Ja, genau.
So, NFC North. Vielleicht auch da einmal so generell. Wir haben die Packers, wir haben die Bears, wir haben die Lions, wir haben die Vikings. Die waren jetzt playoffmäßig nicht ganz so erfolgreich bestückt wie ihr Pendant in der AFC. Gibt es aber auch vor allem ein paar, also so ganz generell, auch eine sehr ausgeglichene Division.
Ja, aber...
Zumindest könnte es mal so sein. Wenn es also, der, ja, da gehen wir ja jetzt drauf ein.
Ja, ja, genau.
In der
genau.
einen oder anderen Position ein Upgrade geben.
Ja, das, da muss auch viel passieren.
Also, ja, 400.000 Einwohner Cleveland, schreibt Joe Black.
Vielen Dank. Siehst du, das ist super. Sehr wenig. Deswegen machen wir das ja.
Ich dachte mehr, ja.
Also das ist relativ wenig. Und es ist auch, also um das nochmal so abzuschließen, also nicht einfach nicht die schönste Stadt. Also die haben eine tolle Facilities, ich war auch im Stadion, tolle Facilities, das ist auch ganz viel Tradition. Das geht ja mit den Browns weit in die 60er Jahre auch zurück und zu den großen Zeiten, das ist großartige Browns-Zeiten. Und da ist auch ganz viel mit Tradition und ganz viel, also das haben sie auch ganz toll gemacht. Und man hat es ja auch in der einen oder anderen Baker Mayfield-Werbung gesehen, die gar nicht anstrengend ist. Aber das ist halt schon ganz cool. So und da wissen wir auch alle, da ist auch eine unglaubliche Fan-Community, weil da gibt's halt auch nicht so viel.
Als ich durch die Stadt gefahren bin, wurde ich empfangen von einem riesigen Plakat an einer Häuserwand mit LeBron James, der hat damals bei den Cavaliers gespielt. So, aber NFC North, zurück zu den Packers, fangen wir bei denen an, sind auch im Moment negativ im Cap-Space, aktuell bei -6. Da gilt auch, das ist nicht neu, das haben sie irgendwie nicht behoben bekommen im letzten Draft, weil sie dann doch lieber den Love als Quarterback gedraftet haben. Wide Receiver, eine klare Nummer 2 neben Devonta Adams. Alan Lazar ist zusätzlich auch noch Free Agent. Da muss was passieren, oder?
Ja, glaube ich auch. Also Wide Receiver habe ich mir auch aufgeschrieben, ist definitiv ein Punkt. Und also sie wollen einfach, die Packers wollen einfach auch zurück in den Super Bowl. Und Aaron
Rodgers schaffen sie einfach nicht.
Ja, und das, aber das, was muss jetzt passieren? Du musst aggressiv sein, musst halt gucken, wie die Cap Space Situation, also wie das machbar ist. Also ganz große Sprünge wird's auch so, denke ich mal, nicht geben. Aber du musst ganz gezielt genau darauf achten, wen du jetzt holst. Also ich sehe Cornerback-Situationen, Wide-Receiver-Positionen sind so die ersten beiden, die ich mir so ein bisschen aufgeschrieben habe. Aber es gibt auch Baustellen in der Offensive Line, es gibt Baustellen bei den Linebackern. Also jetzt ist auch die Frage...
Nein, da haben wir wieder diesen Corey Linsley, ne, den wir schon ein paar Mal jetzt erwähnt haben. Der ist Free Agent, David Bakhtiari, Kreuzbandriss. Ich glaube, erst im Dezember, der wird auch noch eine Weile fehlen. Also
ja.
Da kommen wir immer wieder irgendwie zu denselben Positionen, ne?
Ja, also vielleicht
gibt's, Aaron Jones,
vielleicht gibt es auch da wieder Cap Casualties, ne? Also damit um ein bisschen Luft zu machen. Aber gehen wir mal nochmal auf die Offense ein. Natürlich wäre so ein, da haben wir vorhin drüber gesprochen, so ein OBJ sicherlich für die Packers schon interessant. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich würde das in der Kombo mit Adams auch sehr gerne sehen. Ne? Mit Rodgers, Adams und OBJ, das wäre schon ein brutales Trio mit dem Running Game, also allgemein mit dem System, dem offensiven System der Packers. Das finde ich ja sehr interessant, was man im letzten Jahr auch gesehen hat, dass sie sich auch so von Spieltag zu Spieltag immer sehr auch angepasst haben. Mal waren sie mehr lauflastig, dann waren sie ein bisschen mehr passlastig. Also sie haben eigentlich immer das gemacht, was dem Gegner überhaupt nicht gelegen hat. Und das können nicht so viele. Viele Teams sagen, nee, das ist unser System, da spielen wir, damit musst du, schlag uns so. Oder du sagst, okay, ich passe mich an die Schwächen, Stärken des Gegners an und versuche da sozusagen anzusetzen. Aber dazu brauchst du ein sehr ausgeglichenes, sehr auch ein gutes Verständnis für dein gesamtes System und die Möglichkeiten, die du halt bist. Immer in einem sehr engen Zeitraum, um sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Ja? Aber ich glaube, dass die Packers da mit dem einen oder anderen Topspieler, also ich würde jetzt gar nicht sagen, man versucht das jetzt irgendwie alles mehr oder weniger auszuhalten. Ich glaube, die Packers sind jetzt an dem Punkt, wo sie sagen, wir wollen jetzt in den Super Bowl. Ja, wir haben eine solide
Offense. Aber an dem Punkt sind sie ja irgendwie seit
Jahren. Jetzt, aber ja, genau aus den Gründen, weil es die letzten Jahre immer wieder dann irgendwie scheitert.
Ich habe das Gefühl, also da wird Stolle mir wahrscheinlich den Kopf für abreißen, aber dass es eher schwieriger wird für die Packers, tatsächlich diese Dominanz in dieser Division zu haben, weil du hast halt eine große Baustelle in der O-Line. Corey Linsley ist Free Agent, Bakhtiari ist verletzt. Du hast eigentlich immer noch keinen Wide Receiver 2 neben Devonta Adams. Du hast dein Starting Running Back mit Aaron Jones ist auch Free Agent. Also es sind allein in der Offensive schon so drei große Baustellen. Du hast einen negativen Cap Space. Du kannst nicht alle halten dadurch. Kannst auch auf Cornerback noch gut was machen. Also, oder? Wie ist da so dein Eindruck?
Definitiv. Also der Capspace ist ein Killer. Deswegen keine großen, die Situation macht das sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, dass sie den ein oder anderen Deal noch machen werden, wie du vorhin schon gesagt hast, auch was den, um diesen Capspace irgendwie zu ermöglichen. Aber ich glaube persönlich, die Packers wissen um ihre Situation und dass sie einfach jetzt gerade auf der Wide Receiver Position, da muss ein Kracher jetzt her. Weil wenn du nur einen richtig, richtig guten, also die haben ja mehrere gute Receiver, aber so einen richtigen Go-To-Guy hast, ist schön, da profitieren auch alle anderen von, aber wenn du jetzt zwei in dem Kaliber auf dem Platz hast, dann kracht das halt richtig. Und dann in Kombination mit dem Aaron Rodgers, also ich glaube, dass da durchaus richtig was gehen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass sie mehr, weil die Draft-Position ist, glaube ich, 29 oder so, habe ich, glaube ich, erst in der ersten Runde. Ne? Also das ist dauert ein bisschen, bis sie dran sind. Also wird ein bisschen
was passieren. Das Geile ist ja, dass Rodgers gern zu Devonta Adams wirft, ist ja kein Geheimnis. Das wissen ja auch alle. Aber es ist ja nicht zu verhindern.
Das
ist natürlich schon mal super.
Ja.
Ein super Fund.
Aber ich glaube schon, dass man da auf der Receiver-Position schon ein bisschen was machen muss. Also bin ich auch der Meinung. Aber ansonsten, klar, Offensive Line, das sind diese typischen Baustellen, die du halt hast. Ja. Aber jetzt, wenn man auch mal so ein bisschen an Kevin King und die Cornerbacks und so weiter denkt, die Performance war ja dann auch ein bisschen fraglich gegen Buccaneers und so weiter. Man kann das auch nicht immer auf eine Person irgendwie abmünzen. Das finde ich auch mal ein bisschen schwach. Aber das ist schon sehr stark aufgefallen. So, und ich glaube, dass du auf der Cornerback-Position durchaus auch noch mal so ein Shutdown-Corner brauchst. Ja? Aber wie machst du es, wenn du keine Kohle hast?
Ja, da musst du halt tricksen.
Aaron Rodgers entlassen, das ist doch kein Problem.
Da musst du dann halt tricksen.
Ja.
Bears, auch da gilt O-Line, auch da gilt Receiver, weil Allen Robinson, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, ist auch Free Agent. Sie können ihn noch taggen. Es hat auch einer von euch gefragt, bis wann noch Franchise-Tags verteilt werden dürfen. Ich glaube, bis Freitag, wenn ich mich nicht irre. Also jetzt auch nur noch ein paar Tage. Bislang gibt es ja auch erst eine Mannschaft, die tatsächlich offiziell einen Franchise-Tag vergeben hat, nämlich die Broncos mit Simmons. Bei den anderen sind das alles nur Gerüchte. Aber die für mich spannendste Frage bei den Bears ist logischerweise die des Quarterbacks.
Wer wirft die Kirsche?
Mit Trubisky soll es weitergehen oder nicht? Ich habe so eine Zahl gelesen, dass man den wohl relativ günstig behalten könnte. Da ist die Rede von einem Zweijahresvertrag über 15 Millionen. Das ist ja für einen Quarterback nichts. Für Trubisky gefühlt aber immer noch zu teuer. Aber kommt jetzt endlich Russell Wilson ins Rennen. Der hat ja bekanntlich gesagt, wenn er denn weggetradet werden würde, würden für ihn eigentlich nur vier Teams in Frage kommen und dazu zählen halt die Bears.
Hab mich echt gewundert, muss ich ehrlich sagen.
Aber müssen die Bears jetzt nicht, auch wenn sie im Moment im negativen Cap-Space sind, alles dafür tun, um Russell Wilson zu bekommen? Müssten sie nicht sogar vielleicht ihr Tafelsilber verkaufen und den Seahawks Khalil Mack dafür anbieten als Trade? Oder kannst du das eigentlich?
Das kannst du nicht bringen. Also ja, also das eine, also die Quarterback-Situation ist definitiv vorhanden. Und die Frage ist auch, selbst wenn du Trubisky für schmales Geld bekommst, ist wirklich die Frage, willst du das? Also wir haben ja nur wirklich auch letztes Jahr wieder viele Bears-Spiele gesehen und das war dann auch zum Teil schon wirklich hart an der Grenze. Und du hast, also da war ja Potenzial da. Die haben ja auch dann auch im Laufe der Saison auch wirklich auch einige Spiele gewonnen und auch wirklich gut abgeliefert, was ich auch manchmal, und auch oft zurückgekommen, wo man auch dachte, okay, das Spiel ist durch. Aber irgendwie kann ich, also es muss auf der Quarterback-Position was passieren. Aber ob du jetzt Haus und Hof verkaufst, um einen Russell Wilson zu bekommen, wie gesagt, also was nützt es, wenn du dann Allen Robinson nicht mehr hast oder verlierst oder der dann woanders hingeht? Also das sind eigentlich so die Jungs, die dann auch den Erfolg, auch wenn er jetzt nicht besonders groß war, aber die ihn überhaupt möglich gemacht haben. Und ich glaube, es gibt noch vielleicht noch den einen oder anderen, vielleicht auch einen Marcus Mariota, kann auch sein. Ne? Da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, der da noch im Rennen sein könnte, aber für die Bears steht und fällt es jetzt einfach an der offensiven Führung. Wer wird da der?
Bei Deshaun Watson ist ja immer so die Rede, wenn es zu einem Trade käme, müssten eigentlich mindestens 3 First-Round-Picks für die Texans da rausspringen. Was ist denn ein Russell Wilson in deiner Meinung nach wert? Bewegen wir uns da auch so bei 2, 3 First-Round-Picks oder bewegen wir uns bei, sagen wir mal, einem First-Round-Pick und einem großen Namen als Spieler, der dann nach Seattle getradet wird? Also wie würdest du so den,
den Wert eines Russell Wilson?
Also ich mag Russell Wilson unheimlich gerne, weil er eine sehr gute Work Ethic hat. Es ist kein Schreihals, es ist ein sehr ein ruhiger, kompetenter, smarter Footballspieler. Der wirft einen sehr, sehr guten
Unlimited.
Ja, also er hat eine sehr, sehr gute Work Ethic, wie man sagt, eine gute Pocket Presence. Er wirft einen sehr, sehr guten tiefen Ball. Er ist mobil, also er kann auch den einen oder anderen First Down selber laufen. Und er ist einfach ein smarter Footballspieler. Und das ist sehr, sehr viel wert. Und so ein Spieler kann so eine gesamte Franchise, kann einen sehr, sehr starken Impact auf eine gesamte Franchise haben. Und ich glaube, wenn man jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, auf Russell Wilson mal so den Wert setzt, also unabhängig davon, dass Seattle wahnsinnig wäre, das zuzulassen, muss ich, also mindestens zwei First-Round-Picks müssen da mit drin sein. Meiner Meinung nach, weil ich halte ihn wirklich für einen sehr, sehr starken und vor allem noch einen Quarterback, der noch einiges noch vor sich hat. Also da kann auch richtig was passieren. Und der investiert ja, glaube ich, fast 1 Million pro Jahr in seine athletische Ernährung, Regeneration, Aufbau und so weiter. Also der investiert in den Erfolg. Ja, es gibt ja viele, die ruhen sich auf ein Talent aus und machen auch ein bisschen was und so, aber da wird richtig Geld in die Hand genommen, um dieses Niveau auch zu halten und um konstant auch noch besser zu werden. Und das finde ich sehr bemerkenswert, finde ich sehr beeindruckend.
Zitrone 8670 schreibt, als Packers-Fan, kann Trubisky gern noch ein paar Jahre bleiben bei dem.
Gerne, ja.
Ich bin da tatsächlich sehr gespannt. Also ich finde ja auch... Ja. Also ich meine, was maßen wir uns schon an? Wir haben den noch nie irgendwie im Training gesehen und so. Die werden ja auch irgendwas in den erkannt haben damals, als sie im Draft All-In gegangen sind für ihn. Aber gefühlt ist so jede Million zu viel investiertes Geld. Und ich habe das Gefühl, auch ihm wird es mal gut tun, vielleicht nochmal einen Tapetenwechsel.
Also das ist ja auch so witzig. Also vielleicht würde er auch in einer anderen Umgebung, in einem anderen System auch plötzlich ähnlich wie in Tannehill auch plötzlich ganz anders abliefern. Aber es ist jetzt einfach so über mehrere Jahre einfach der Punkt gekommen, wo du sagst, ey, da muss was passieren auf der Position. Das ist die wichtigste Baustelle für die Bears. Und die Bears haben ein Riesenpotenzial. Aber du kannst ja nicht dann irgendwie eine deiner Stützen mit Khalil Mack irgendwie dann ziehen lassen. Aber klar, irgendwer musst du dich auf irgendwas einlassen.
Interessant finde ich dann auch immer, dann wird einem bewusst, wie sehr es eigentlich auch ums Business geht. Dann liest man so Sätze über Russell Wilson wie er mag Matt Nagy, den Head Coach und so weiter, aber er findet auch den Markt Chicago sehr interessant. Mhm. Da sieht man dann auch mal. Ne?
Also, Chicago war ich auch einige Male.
Wie kann ich denn die Marke Russell Wilson irgendwie in eine noch größere Metropolregion bringen?
Er ist ja auch sehr aktiv in den sozialen Netzwerken. Ich folge ihm auch auf Instagram und er ist auch sehr aktiv mit seiner Frau Sierra. Und ich habe Russell Wilson letztes Jahr die Hand schütteln dürfen.
Ja, er dir eigentlich.
Ist, ja, eigentlich eher, eher mir. Ja. Als ganz sympathischer, total offener, lockerer Typ, der ja auch in dieses Flag-Programm und auch internationale Flag-Programm auch ein bisschen mit eingestiegen ist. Also er ist da auch involviert sozusagen. Und das finde ich halt toll. Also wenn jemand jetzt nicht nur nach seiner aktiven Karriere, sondern auch während seiner Karriere auch sein Brand, seine eigene Marke aufbaut, aber es nicht auf so eine anstrengende Art und Weise macht. Es gibt ja so, geht ja so und so. Ne? Du kannst auf dem Logo von einem gegnerischen Team tanzen und 10-Sekunden-Videos machen oder du machst halt irgendwie auch coolen Content und mit Family, mit allem, was dazu ist und bodenständiger. Ja? Das sind einfach unterschiedliche Ansätze. Und das ist sehr angenehm und ich finde das super sympathisch und das ist für jede Franchise definitiv eine Bereicherung, so einen Spieler zu haben.
Wir kommen zu den Vikings, auch da muss es um einen Quarterback gehen. Die haben aktuell -2 Millionen Cap Space, haben Kyle Rudolph gerade entlassen. Auch eine Institution da gewesen, 10 Jahre da, spart 5 Millionen, ist jetzt auch nicht so viel.
Ja.
Aber, und wir kommen wahrscheinlich an diesem Namen nicht vorbei, Kirk Cousins, der kassiert jetzt halt nochmal so richtig ab. 2021 kriegt er 31 Millionen und 2022 45 Millionen. Und wenn du so einen auf der Payroll hast, dann wird es halt auch schwierig, dich um deine ganzen anderen Needs zu kümmern. Ne?
Das ist Wahnsinn, ja. Und du findest ja auch keinen, der sagt, okay, wir zahlen das dann. So macht ja keiner. Also du musst dann sozusagen, du bist dann wirklich gezwungen, plus diese wahnsinnige Kohle, auch alles drumherum leidet in Anführungsstrichen. Also wird dadurch stark beeinflusst, ja. Und Kirk Cousins wird ja geliebt, gehasst, wie auch immer, hat Highlights, hat absolute Lowlights. Wir wissen, dass er sich einfach auch nicht bewegen kann. Das ist einfach so. Er hat keine gute Pocket Presence. Er kommt mit Druck überhaupt nicht klar. Er hat von meinem Gefühl her kein wirklich gutes peripheres Sehen. Also er merkt das auch nicht, wenn er jetzt wirklich so schnell reagieren muss. Das machen muss er, wird dann einfach auch gnadenlos überrannt. Deswegen muss die Investition in die Offensive Line meiner Meinung nach auch definitiv gehen, damit du, wenn du weißt, du hast einen Quarterback, du weißt, du kannst den nicht, der wird da sein, den wirst du nicht an den Mann bringen, den wirst du nicht in ein anderes Franchise kriegen, dann musst du das System um ihn herum so aufbauen, dass er mit seinen Fähigkeiten, die er hat, die beste Performance hinlegen kann. Und das wird nur funktionieren, wenn du wirklich in die Offensive Line investierst.
Was aber ja bitter ist, oder? Also du leistest dir einen Quarterback, der wahnsinnig viel Geld bekommt und musst dann aber auch noch wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen, damit er, der wahnsinnig viel Geld bekommt, überhaupt abliefert.
Ja, ja, definitiv, weil er bitter. Wird, ja, also er wird definitiv nicht der Quarterback sein, der First Downs erläuft, vielleicht mal so einen dritten und eins mit Glück, wenn er nach vorne fällt, aber das ist halt ein Quarterback, der braucht Zeit in der Pocket. Wenn er allerdings diese Zeit in der Pocket hat, dann wirft er ja auch ein gutes Spiel. Also er kann, ich wette mit dir, das ist so ein Quarterback, wenn du im Training, gibt es ja so dieses, man nennt das Skelly, dieses 7-on-7 Training, das ist ohne Linie, ohne Offense Line, Defense Line, nur Receiver, Running Backs, Quarterback gegen halt Linebacker, Cornerbacks und Safeties. Ich wette mit dir, der nimmt jede Defensive auseinander. Weil er halt diese Pressure nicht hat. Ja. Aber wenn das eben noch dazu kommt und er sich auch nicht, hat man auch gemerkt, sich nicht wohlfühlt in der Pocket, dann ist das nicht mit anzugucken. Dann denkst du auch so, oh, das kann nicht sein. Ne? Und dazu kommen natürlich bei den Vikings auch noch einige Baustellen in der Defensive Line, wo sie auch wirklich was machen müssen. Da gab es auch ein riesen Hin und Her. Es war ein völliges Chaos. Ja, also da muss auch definitiv was passieren. Aber diese Investition in die Offensive Line aufgrund der Situation, die du mit Cousins hast, ist unabdingbar.
Ja. Und wird sich auch erstmal nicht ändern, liebe Vikings-Fans.
Und es wird echt teuer.
Ja. So, die Lions haben wir noch als Abschluss. Ja. Aktuell rund 10 Millionen Cap-Space. Die haben sehr viel neu. Sie haben einen neuen Quarterback bekanntlich durch den Trade mit den Rams, also Jared Goff. Muss man sich wahrscheinlich auch erstmal dran gewöhnen. Wirft jetzt in Zukunft für die Lions den Ball. Dann haben sie mit Dan Campbell einen neuen Head Coach, mit Anthony Lynn einen neuen Offensive Coordinator, der vorher bei den Chargers war. Da bin ich sehr irgendwie gespannt. Also driftet jetzt so ein bisschen vom Thema ab, aber vielleicht drei Sätze. Die Lions waren durch Matthew Stafford, wenn dann mal, relativ spektakulär. Mhm. Was erwartest du von den Lions jetzt?
Ja, das ist ja das Schöne an diesem Sport, dass du aufgrund dieser gesamtneuen Konstellation wirst du offensiv ein komplett anderes Team sehen. Ja. Also einen ganz anderen Charakter wird diese Offense haben. Ob der jetzt besser ist oder schlechter ist, das kann man einfach nicht sagen. Aber ich glaube, das haben die Lions wirklich gebraucht. Einfach mal so einen kompletten Umbruch, auch vom System her, vom Spielführer, vom Quarterback her. Sie müssen jetzt absoluten Fokus drauflegen, irgendwie einen Marvin Jones und Kenny Golladay
zu halten. Ja, das ist ja auch so geil. Du hast Jared Goff, aber du hast halt mit Marvin Jones, Kenny Golladay, Mohamed Sanu und Danny Amendola. Einen fünften Receiver könnte ich dir jetzt gar nicht aufzählen bei den Lions. Die sind alle Free Agents.
Die Katastrophe.
Steht eigentlich überhaupt nicht fest,
wem da, da muss, da, also gerade bei Jones und Golladay müssen sie wirklich alle, also Amendola brauchen wir auch nicht drüber reden, aber müssen sie alles daran setzen, die Jungs dann zu halten, weil sonst brauchst du nicht irgendwie antreten. Also wer soll es denn sonst machen? Ja, und das wird auch teuer, keine Frage. Und da muss auch
einiges passieren. Sie picken allerdings relativ früh. Also da könnten sie halt auf einen Jamar Chase oder einen Freeman oder so gehen.
Ja, oder Devonta Smith, ne? Also den Heisman Trophy, das könnte auch durchaus passieren.
Den meine
ich auch. Ne? Same overall, also ich bin auch ein großer Fan von Jamar Chase. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der da sehr gut reinpasst. Und das ist natürlich auch cool für so einen gedrafteten Wide Receiver, auch wenn er früh sowieso gedraftet wird, was ja relativ ungewöhnlich eigentlich ist, aber wenn er früh gedraftet wird, weil der Need einfach da ist und du einfach auch jemanden brauchst, der einen Impact wird, aber dich auch nicht so viel kostet, weil du auch nicht den Cap Space hast. Ne? Also ich hoffe mal, dass sie ein, zwei der bestehenden Receiving Corps halten können und dann mit einem sehr, sehr guten College Prospect irgendwie dann das Ganze auffüllen. Das brauchst du jetzt auch. Also das braucht die Offense einfach auch.
Ja. Ja. Und auf der anderen Seite hast du die Defense, die in allen wichtigen Statistiken irgendwie zu den schlechtesten Teams der NFL gehört. Also ja. Auch die Lions haben wahnsinnig viele Baustellen.
Ja, also das ist eigentlich praktisch, also ich habe mir aufgeschrieben, Wide Receiver, haben wir drüber gesprochen, und dann D-Line, Linebacker und Cornerbacks.
Ja.
So, und jetzt musst du überlegen, okay, was ist jetzt deine Priorität? Klar, offensiv haben wir drüber gesprochen, aber wenn du, ich sag mal, in der Defense eine Baustelle hast, du musst in die Edge-Rusher investieren, du brauchst einen neuen Middle-Linebacker oder brauchst einen neuen Shutdown-Corner, okay, aber wenn du, also alle drei Levels im Prinzip eine Baustelle sind, wo fängst du an? Und wo, also wie willst du das stemmen? Ja, und dann geht's wieder nur darum, okay, du weißt, du wirst nicht alle Baustellen in der Defense abdecken können, also muss deine Offense in der Lage sein, viele, viele Punkte zu machen. Umso wichtiger ist es wiederum, dass die Receiver, dass der Receiver-Core steht.
Sehr gut. Straffes Programm heute, Max. Ja, aber
knappe Stündchen haben wir gebraucht.
Ja, das stimmt. gut, dass wir nur zu zweit waren. Stimmt, wir wären jetzt zu dritt oder zu viert, das wäre ausgeartet. Niemals. Also die Norddivision haben wir zumindest so oberflächlich gut gestriffen, würde ich sagen.
Da kann man noch viel mehr
natürlich, ins Detail gehen. Natürlich, wir können
ja
jetzt 18
Stunden. Aber da wird auch noch jetzt wahnsinnig viel passieren. Also die Free Agency, Attacke, ne, Franchise-Tags, also da wird unheimlich viel noch kommen jetzt. Ne?
Nächste Woche hat diese kleine Serie dann auch schon ihr Ende. Da reden wir natürlich noch über die AFC und die NFC West. Ihr habt sicherlich Hunger. Wir senden ja schon eine ganze Weile. Deswegen gibt es jetzt, Chris, einen schönen Gruß zum Abschluss noch von unserem Gerüchtekoch.
Moin, auch wenn ich heute nicht dabei sein kann in der Sendung, habe ich trotzdem natürlich was Schönes gekocht für euch. Und zwar was Schönes für alle Jets-Fans. Allerdings ist das ein bisschen Geschmackssache. Ist wie Koriander. Ich glaube nämlich, dass die Jets gar nicht so heiß sind auf Zach Wilson, wie sie sagen, sondern das mehr oder weniger ein Ablenkungsmanöver ist, dass die Jets vielleicht zurücktreten, traden und dann doch noch ein Jahr gehen mit Sam Darnold. Also, liebe Jets-Fans, ich sag's euch, Sam Darnold bleibt ein Jahr, ihr tradet zurück und holt euch noch ein paar mehr Picks und guckt, was ihr habt bei dem Jungen. Wie ihr das findet, könnt ihr selbst entscheiden.
Ja, ciao. Unser Remo, ich weiß gar nicht, ob du diese Kategorie schon kennst. Wir haben seit 2 Wochen gibt es den Gerüchtekoch?
Also Insta, Remo, klar.
Ja, okay, sehr gut. Okay, dann weißt du, worum es geht. Es macht auch total Sinn, dass ihr das jetzt alle gehört habt, wir aber nicht.
Nichts gehört.
Glücklicherweise, du hast das halt noch nie gehört. Glücklicherweise habe ich es mir einmal, als Remo das geschickt hat, angehört. Also Remo sagt, so verkürzt in die Klatte gesprochen, es geht um die New York Jets. Mhm. Die werden ihren zweiten Pick im Draft nicht in einen Quarterback investieren, sondern sie werden ihr Draftkapital dafür nutzen, um sich Angebote anzuhören und werden auf jeden Fall noch ein weiteres Jahr mit Sam Darnold gehen. Mhm. Das ist das Gerücht und das hat Remo ein bisschen zubereitet und dazu steht er halt auch. Also die Jets draften nicht an 2, wer auch immer dann noch da ist, einen Quarterback, sondern vertrauen Sam Darnold und wollen ihr Kapital anders herausschlagen. Was sagst du dazu?
Nein. Kurz und knapp, wir haben keine Zeit mehr. Ich glaube nicht dran, aber es wird sowieso noch sehr, sehr spannend werden. Das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Kapital, was du da hast.
Also du glaubst, die holen sich mit ihrem zweiten Pick auch einen Quarterback?
Ich könnte es mir vorstellen, tatsächlich, weil es sind wirklich gute Jungs am Start. Hm. Und du musst ja auch, du rechnest ja, du planst ja jetzt nicht nur für 21. Hm. Ne? Und du musst ja auch wirklich gucken, ein bisschen langfristiger denken. Und ich könnte es mir vorstellen, es gibt natürlich auch bei den Jets sehr, sehr viele Baustellen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da doch relativ schnell die Quarterbacks
vom Bord gehen.
Ja, also ist meine persönliche Meinung, aber das wird sich ja alles zeigen, das ist ja sowieso alles nur Spekulation.
Absolut, das ist ja auch nur ein Gerücht, aber er rührt da halt so ein bisschen drum.
Das finde ich sehr gut.
Ja. Für meinen Geschmack hätte Remo auch eine Kochmütze tragen können.
Definitiv, hatte ich auch ein bisschen erwartet jetzt, aber...
Er war halt im Auto, vielleicht war es ihm peinlich.
Unangenehm.
Gut. Max, haben wir es, oder?
Auf jeden Fall.
Viel gelernt, viel gequatscht. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
War mit toll. Dir, mit euch erst recht, mit dir natürlich auch, Chris. Vielen Dank. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Bis nächste Woche Montag.
Bis ciao. Dann. Tschüss.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.